Unser Leben besteht gefühlt aus Besuchen bei Arztpraxen und Spurensuche rund um unsere Gesundheit. Denn neben der Neurodivergenz, diagnostiziert mit ADHS und Autismus, haben wir so einige gesundheitliche Baustellen. Und genau darüber möchten wir heute sprechen, da wir wissen, dass wir damit nicht alleine sind und sich neurodivergente Menschen vor weitere gesundheitliche Herausforderungen gestellt sehen. Wir wollen in dieser Folge offen über unsere Gesundheit reden, aber auch nicht nur klagen, denn wir sind sehr lösungsorientiert und möchten auch teilen, was wir bisher schon herausgefunden haben und was uns gegebenenfalls bereits hilft. Viel Spaß mit dieser Folge.
Herzlich willkommen zu Ping Pong,
dem Podcast für ADHS und Autismus im Erwachsenenalter.
Ich bin Rebecca.
Und ich bin Jess.
Wir teilen unsere persönlichen Erfahrungen und Schwierigkeiten mit ADHS und Autismus.
Dieser Podcast dient der Aufklärung über psychische Gesundheit und soll Tabus brechen.
Er soll ermutigen und richtet sich an alle, die selbst ADHS und oder Autismus oder den Verdacht haben, sowie an Menschen, die Betroffene besser verstehen möchten.
Er ersetzt aber nicht den ärztlichen Rat oder eine Diagnostik. Das können wir als betroffene Person natürlich nicht bieten.
Wir freuen uns immer über Feedback über Instagram. Alle Links und Infos findest du in den Shownotes. In dieser Folge ist ein Disclaimer uns besonders wichtig. Wir reden hier über gesundheitliche Themen und gesundheitliche Probleme, die wir zusätzlich zu der Neurodivergenz, Autismus und ADHS haben. Wir sind kein medizinisches Fachpersonal, sondern teilen unsere Erfahrungen mit diversen gesundheitlichen Herausforderungen und versuchen herauszufinden, woran das liegt und inwiefern das in unserer Neurodivergenz zusammenhängt. Oder auch, ob wir diese Dinge durch die Veränderungen im Lebensstil verbessern können.
Wir machen diese Folge vor allem auch deswegen, weil viele neurodivergente Menschen zusätzlich chronische Erkrankungen und gesundheitliche Einschränkungen haben und um Diskurs zu schaffen, indem wir unseren persönlichen Weg teilen. Bitte wendet euch an medizinisches Fachpersonal, wenn es euch nicht gut geht. Austauschen könnt ihr euch gerne auf unserem Instagram-Account, wo wir einen entsprechenden Post zum Thema teilen werden. Schaut auch gerne mal in die Shownotes, wo wir euch was verlinkt haben. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Ich habe gar keine Ahnung, wie wir heute diese Folge starten sollen. Aber wir haben uns ja vorab schon mal so ein bisschen Gedanken gemacht, damit das nicht total den kompletten Rahmen hier sprengt.
Ja, das stimmt. Also wie der Titel schon vermuten lässt, unsere Gesundheit ist eine Baustelle. Unsere Kalender bestehen gefühlt aus Arztterminen und das ist halt auch schon länger so. Und deswegen wollten wir heute mal darüber reden, gerade weil viele neurodivergente Menschen eben noch andere gesundheitliche Probleme haben. Und ich fürchte leider oft, dass medizinische Fachpersonal sich dessen oft nicht so bewusst ist, dass es so viele Überschneidungen gibt. Das ist zumindest meine Erfahrung. Oder man muss lange darauf warten, mit einer spezialisierten Person zu sprechen, die weiß, was zusammenhängen könnte. Und darüber wollen wir heute mal so ein bisschen reden, über unseren Weg, unsere Erfahrungen, vielleicht auch bei welchen Dingen wir schon Fortschritte gemacht haben.
Ja, unsere Spurensuche, genau, würde ich mal sagen. Ja. Womit möchtest du starten? Sollen wir mit der größten Baustelle starten? Von innen nach außen, von oben nach unten? Ja. Wir haben das so ein bisschen kategorisiert, um ein bisschen Transparenz zu schaffen. Mhm. Also so ein bisschen nach Körperteilen oder Organen. Und was ist am sinnvollsten?
Wollen wir von oben nach unten starten? Also von Kopf bis Fuß sozusagen?
Vom Kopf. Ja, klingt sinnvoll.
Okay. Das heißt, wir starten mit unserem Köpfchen.
Mit unserem Köpfchen. Okay, mit dem komplexesten Part.
Ja, ich fürchte, die sind alle nicht ohne. So.
Ja.
Ja, was geht in deinem Gehirn ab? Abgesehen von der ADHS und dem Autismus.
Ja, also ich habe mir bei meinem Gehirn notiert, dass ich aktuell super Schwierigkeiten habe mit, ich nenne es immer Käseglockenkopf, aber ist auch eher bekannt unter Brain Fog, dass ich wirklich manchmal das Gefühl habe, ich bin blockiert in meinem Denkradius. Dass ich wirklich Schwierigkeiten habe, mich in Dinge reinzufuchsen oder mit auseinanderzusetzen und ich auch so Wortfindungsstörungen habe. Mhm. Aber halt auch hormonelle Umschwünge. Ist wahrscheinlich vielen bekannt, die PMS, würde ich jetzt einfach mal dem Gehirn auch zuschreiben, dass ich da auch stark von betroffen bin. Also kurz vor der Periode habe ich da manchmal das Gefühl, ich bin ein ganz anderer Mensch.
Oh ja.
Und Das sind so meine größten Dinge. Und ich wusste nicht, wo ich den Tinnitus tatsächlich einordnen soll, weil das Ganze so komplex ist. Ob ein Tinnitus jetzt wirklich vom Gehirn kommt oder ich später bei meinen Verspannungen benennen soll, bin ich mir doch gerade nicht so ganz sicher. Migräne und Kopfschmerzen ist tatsächlich nicht so ein großes Ding bei mir. Das ist ja auch bei vielen, bei neurodivergenten Personen ein Thema. Aber da, das fühle ich dann doch zum Glück nicht. Wie ist bei dir mit deinem Kopf?
Ja, also diesen Brain Fog, den kenne ich auf jeden Fall auch. Also dieses Gefühl, irgendwie kann ich gar nicht so klar denken und verliere meine Gedanken immer so schnell. Hab das halt immer so gefühlt 100% der ADHS zugeschoben. Hab aber in den letzten Wochen und Monaten gemerkt, dass sich da einiges verändert hat durch, denke ich mal, Dinge, die ich anders mache. Darüber können wir ja später dann auch noch mal reden, dass ich das jetzt eigentlich nicht mehr so krass habe. Was bei mir aber auf jeden Fall Einfluss hat, ist diese hormonelle Veränderung im Körper. Also, dass ich vor allem in der letzten Zyklusphase, also so eine Woche, bevor ich meine Periode bekomme, alles anzweifle, in so ein Loch falle, keine Energie mehr habe und es mir halt einfach in der Zeit überhaupt nicht gut geht. Und ich glaube, da können viele Personen mit relaten, so, weil das einfach sehr belastend ist, wenn man so gefühlt sein Leben anpassen muss, je nachdem, was der Zyklus so macht. Habe aber auch da für mich gemerkt, dass das, wie ich mich in dieser Zeit fühle, auch davon abhängt, wie ich so gehandelt habe in den Wochen davor. Also zum Beispiel, wenn ich super viel Zucker gegessen habe, dann habe ich stärkere Periodenschmerzen und dann ist mein PMS oder PMDS, also wenn halt auch dieser Depressionsanteil dazu kommt, ist das stärker. Und ja, ich glaube, viele Komorbiditäten kommen halt auch noch so ein bisschen mit dazu. Aber ich kann auch manchmal nicht so ganz benennen, was ist es jetzt? Sind das jetzt wirklich nur, in Anführungszeichen nur, es ist schlimm genug, ne? Ängste, Depressionen oder Burnout, weil das sind so viele Überschneidungen und auch so Zwangsanteile, die teilweise da sind, mit denen ich halt struggle. Ich meine, ich bin in and out of therapy war immer wieder in Therapie seit 2016. Anfangs wegen Depressionen und wegen einer posttraumatischen Belastungsstörung, die diagnostiziert wurde, habe EMDR-Therapie gemacht, das ist dadurch besser geworden. Aber ich fürchte leider auch, dass viele Menschen mit diesen Dingen Probleme haben. Also ich war auch mal in einer Autismus-Selbsthilfegruppe und da haben ja auch viele Leute Probleme noch mit Depressionen zusätzlich. Ja, ich kann mir vorstellen, weil halt auch gerade Trauma und Stress und so sich noch mal krasser aufs Gehirn auswirkt, wenn man neurodivergent ist, dass man noch anfälliger dafür ist. So ist es meine Vermutung. Also ich kann jetzt nur für mich sprechen und die Leute, die ich kenne, aber ich bin zum Beispiel eine Person, ich bin sehr leichtgläubig gewesen, vor allem früher, und habe immer an das gute Menschen geglaubt, so gedacht, dass Menschen mir auch nur Gutes wollen, und bin dadurch halt auch oft auf die Schnauze gefallen und habe dann Dinge erlebt, die mich halt nachhaltig sehr negativ beeinflusst haben. Und ich fürchte, ich bin damit nicht alleine und das kann sich dann auch langfristig dann auf die mentale Gesundheit auswirken. So, ich weiß nicht, ob das was ist, was bei dir resoniert oder ob du da anderen Input zu hast.
Ach, würde auch sagen, dass aufgrund meines Lebenslaufes ich dann immer so ein bisschen auch auf Alarm bin. Oh ja. Weil ich halt schon Schwierigkeiten habe in der sozialen Interaktion und ich dann vielleicht auch manchmal durch Unaufmerksamkeit, aber auch weil mir dieser Skill fehlt, mich in andere reinzudenken, oder ich auch naiv bin, oder ich einfach auch dieses Gespür, diese Intuition, die ist halt sprunghaft. Manchmal funktioniert es gut, manchmal total schlecht und ich verballer was. Und aufgrund dessen kommt es zu Missverständnissen und im schlimmsten Fall zu Streit und Ausgrenzung oder Schwierigkeiten in Freundschaften und dergleichen. Und ich merke schon, dass ich da auch immer so ein bisschen auf Alarm bin, sobald ich im Dialog bin mit Leuten, die mir vor allem sehr wichtig sind. Also, dass ich mich da nicht frei von sprechen kann. Und Angst und Anspannung ist natürlich auch ein Stresssignal für den Körper, fürs Gehirn. Und ich glaube, das wirkt sich auf all meine Baustellen halt auch wieder aus. Und auf meine innere Unruhe, die würde ich auch dem Gehirn auf jeden Fall zuschreiben. Die wird dadurch natürlich auch noch mal befeuert. Meine Schlafstörung, meine Gedankenkarussells. Also es ist halt Es ist super komplex, das Ganze.
Ja, vor allem Gehirn und Nervensystem gehört, also finde ich, für mich zusammen, weil das Nervensystem ist ja mit dem Gehirn eben verknüpft. Und wenn du halt immer in diesem Fight or Flight oder Freeze-Modus bist, dass du in jeder Situation schnell auf Alarm springst, das wirkt sich ja auf alle möglichen Dinge aus. Also zum Beispiel sowas wie Tinnitus wird ja auch ganz krass mit Stress in Verbindung gesetzt oder ja.
Anspannung. Man sagt ja auch nicht ohne Grund, ich bin total angespannt, weil ich ja merke, wenn ich irgendwie nervös bin oder irgendwie im Einzelhandel unterwegs bin, dass ich auch manchmal meine Fäuste so balle oder meine Schulterblätter zusammenziehe und ich das gar nicht merke. Oder wenn ich Auto fahre, dass ich da sehr aggressiv Kaugummi kaue, so als Strategie. Und wenn ich dann mal eine Strecke von 1, 2, 3 Stunden habe, so über den Tag verteilt, dass ich am nächsten Tag Muskelkater habe im Kiefer.
Ach krass, so heftig.
Ja, anscheinend. Also ich fahre ja alleine Auto. Das ist ja auch das Spannende. Würden wir zusammen Auto fahren, vielleicht würde ich da ein bisschen mehr darauf achten und maskieren, weil mir auch früher gesagt wurde, ich kaue wie ein Lama.
Oh Gott.
Also in der Schule oder so. Sehr oder nett. Auch am Anfang, als ich mit meiner Tattoo-Ausbildung angefangen habe, habe ich halt unbewusst das gemacht und eine Kollegin meinte, Rebecca, das geht gar nicht, wenn du tätowierst, das ist furchtbar.
Weil es auch laut ist wahrscheinlich.
Ja,
ne?
Und das weiß ich nicht. Mittlerweile tätowiere ich auch mit Mundschutz. Das ist ein bisschen hygienischer, als wenn ich Kaugummi kaue. Aber das ist einfach super komplex. Ich glaube, wir haben auch gerade mit unserer komplexesten Baustelle angefangen. Aber ich glaube, man muss einfach auch alles. Also ich mag ja auch tatsächlich mittlerweile diesen Ansatz der Ganzheitlichkeit.
Oh ja.
Also
ja.
Osteopathie. Da habe ich eigentlich so bislang die besten Erfahrungen gemacht. Und finde ich auch, ergibt ja auch Sinn. So, weil es einfach unabhängig von der Neurodivergenz, Kopfschmerzen haben ja eine Ursache. Vielleicht ist es auch nur einfach ein Warnsignal vom Körper, dass irgendwo was anderes kaputt ist oder vielleicht betrachtet werden sollte. Und es liegt nicht per se an den Kopfschmerzen. So, aber der Körper muss sich ja irgendwie äußern. Und wenn dann so zwei Personen wie wir und wahrscheinlich wie viele Zuhörer und Zuhörerinnen dazu neigen, Symptome gekonnt zu ignorieren oder es einfach aufgrund unseres Lebenslaufes uns so anerzogen wurde, äußert sich der Körper dann irgendwann anders. So, das ist wie so eine Alarmanlage.
So weiß er sich halt zu helfen.
Ja, genau.
Ich habe auch irgendwo mal gelesen, wenn es jetzt um das Thema Stress geht und halt diese Überreaktion des Nervensystems zu vermeiden, dass man vielleicht schauen sollte, was ist so der eigene, ich glaube im Englischen ist das so dieser Kanarienvogel, der früher mit so in diese Minen genommen wurden, um dann zu sehen, wann schlägt der quasi Alarm, wenn es gefährlich wird und wenn man rausgeht. Weil jeder hat sowas. Bei manchen ist es vielleicht eine Verspannung im Nacken, bei manchen ist es ein Tinnitus, bei manchen sind das Kopfschmerzen, so diese ersten Alarmsignale, irgendwas kippt hier gerade. So, dass jeder von uns das hat und vielleicht rausfinden kann, so was sind diese ersten Signale, weil ich glaube, ich spreche für viele, wir gehen oft über unsere eigenen Grenzen und gehen dann über diese eigenen körperlichen Probleme hinweg, weil wir denken, wir müssen das noch schaffen, wir müssen das noch machen, das wird noch erwartet und brennen halt daran irgendwie aus, ohne so mal reinzufühlen. Und teilweise finde ich, ist auch die eigene Körperwahrnehmung manchmal schwierig. Also ich spüre meinen Körper oft nicht so gut. Daran arbeite ich auch gerade. Ist echt ein komplexes Thema, weil ich meine, so Neurodivergenz, das ist literally, also buchstäblich, wie unser Gehirn tickt und wie unser Gehirn funktioniert. Und ja, es ist sehr komplex. So.
Oder auch das Schmerzempfinden kann ja auch teils diffus sein, dass manche Reize extrem intensiv wahrgenommen werden, zum Beispiel ein Sandkorn. Aber ich dann irgendwie merke bei, zum Beispiel, ich kann extrem gut mit Hitze umgehen. Also was heißt umgehen? Eigentlich nicht. Im Gegenteil, dass ich teils Verbrennungen hatte oder als Kind mich nicht geäußert habe, dass es vielleicht mal ärztlich dass ich mir ärztlichen Rat hätte einholen müssen oder Hilfe, weil meine Verletzung doch eventuell ein Infektionsrisiko barg. Aber das habe ich als Kind gar nicht. Also meine Mutter hatte mir mal gesagt, irgendwie hast du als Kind nie Bescheid gegeben. Und ich glaube nicht, dass ich als Kind jetzt, ich bin die taffe Rebecca, und möchte es allen beweisen. Ich glaube, da hatte ich noch nicht so eine innere Kritikerin. Ich glaube wirklich, dass ich es einfach nicht so als gefährlich eingestuft habe. Das spielt ja auch nochmal einher, ne?
Also Reizverarbeitung, die passiert ja auch im Gehirn letztlich. Also da fühle ich total, dass dann für mich zum Beispiel manchmal so ein zartes Streicheln sich richtig schmerzhaft anfühlt, während ich zum Beispiel die heißen Brötchen einfach aus dem Ofen nehme und in der Hand halte und direkt danach schneide und alle anderen sich denken so, what the fuck?
Ja.
So, das könnte ich nicht mal ansatzweise so.
Fühle, ich habe Hunger. Ich möchte das Brötchen jetzt zerschneiden. Ja.
Ja, also es ist halt irgendwie ganz komisch und nicht so zusammenpassend für Außenstehende, dass manche Reize bei mir gar kein Problem sind. Zum Beispiel, ja, du lässt dich doch tätowieren, du kommst mit den Schmerzen doch gut zurecht und dann aber andere Sachen als ganz schlimm empfinde. Oder auch sowieso manchmal, dass ich Schmerzen nach außen hin eigentlich nicht so zeige. Also, dass ich dann zum Beispiel mal mit einer Blinddarmentzündung, genau, in der Notaufnahme war und dann haben die mich halt gefragt, so von 1 bis 10, wie hoch ist der Schmerz? Ich so 8. Und die haben mir das halt nicht geglaubt, weil mein Gesicht halt auch nicht so ganz mitgemacht hat. Mhm. Und ich bin halt keine Person, die schreit und weint und so, sondern eher, dass ich spüre das und dann sage ich das. Aber ich werd nicht so ernst genommen wie eine Person, die schreien und weinen würde in dem Moment. Mhm. Ja, also Schmerzwahrnehmung ist ganz anders, glaube ich, als ja,
und der Umgang, wie du schon sagst. Ne? Also ich bin Tätowiererin, ich tue seit 10 Jahren in einem vernehmlichen Setting den Menschen bewusst wäre. Also es ist eine eingewilligte Körperverletzung. Ja. Aber ich könnte mittlerweile ein Buch schreiben, wie verschieden die Personen dann wirklich mit diesen Schmerzen und Kreislaufproblemen umgehen. Und ich dann ja echt darauf angewiesen bin, dass sie wirklich fair Feedback geben, weil ich die Leute nicht kenne. Weil jede Person damit anders halt kommuniziert. Und ist aber auch spannend. Also ich könnte mir vorstellen, dass das halt tatsächlich mit der Neurodivergenz zusammenhängt. Aber das wird doch auch in der Medizin oft kritisiert, dass weiblich sozialisierte Personen oft nicht so schnell die nötige Hilfe in der Medizin erhalten wie manch andere Personen. Oder dass da auch so Sachen wie Schlaganfall und so nicht so schnell erkannt werden. Weil
und
auch
Herzinfarkt und so, weil es sich anders auswirkt als bei Männern.
Genau, und halt kann man auch nicht alles so pauschalisieren, aber der Umgang ist vielleicht bei manchen Geschlechtern, also durch die Sozialisierung vielleicht anders dann wieder. Das ist ja super komplex, ne?
Total. Ja, und halt wirklich auch die medizinische Basis. Ich hatte vor kurzem noch einen Erste-Hilfe-Kurs, war schon ewig lange her bei mir. Und da wurde halt auch gesagt, so, ja, so ein Herzinfarkt, bei Männern sieht das halt so aus, bei Frauen sieht das so aus, ne? Mhm. Also es ist halt sehr unterschiedlich. Und wenn man das halt nicht lernt oder auffrischt, nach den aktuellen Erkenntnissen der Wissenschaft, dann hat man da halt ein Problem, so. Mhm. Okay,
gut, wir waren beim Gehirn.
Genau, wir waren beim Gehirn. Dann ist natürlich jetzt auch die Frage, gibt es Dinge, wo du gerade probierst, daran was zu ändern und hast du das Gefühl, du hast vielleicht etwas gefunden, was dir hilft, diese anderen Dinge ein bisschen besser in den Griff zu kriegen?
In meinem Gehirn, die Baustellen meinst du?
Genau.
Ja, und zwar die Baustellen, die ich in meinem Darm habe, haben anscheinend Auswirkungen auf meine Gehirnaktivität. Und wie sieht's bei dir aus?
Ja, bei mir genau das Gleiche. Also Ernährung auf jeden Fall ganz groß. Schlaf ist auch riesig, ne? Klar, wenn du nicht genug geschlafen hast, dann wie soll dein Körper und auch dein Gehirn vernünftig funktionieren, ne? So ist eigentlich logisch. Aber gerade auch Ernährung und Darmgesundheit und bei mir tatsächlich auch mein Zuckerstoffwechsel. Da können wir gleich mal ein bisschen drauf eingehen, weil ich halt vor kurzem gemerkt habe durch einen Test bei meiner Ärztin, weil ich das so vermutet habe, dass ich irgendwie Zucker ein bisschen krass verstoffwechsel. Mein Körper sehr krass darauf reagiert und dass bei mir so eine Kaskade, nennt man das so, an Problemen verursacht. Und das habe ich jetzt verändert seit 2-3 Wochen und ich fühle mich teilweise wie ein komplett ausgetauschter Mensch.
Ach, spannend, ja.
Genau.
Und da wäre jetzt die Frage, ob wir ganz wild sind, ob wir dann einfach vom Gehirn in den Darm springen.
Lass uns vom Gehirn in den Darm springen. Das ist eine super Idee. Kopfüber.
Ja, aber weil wir ja gerade schon bei deinen Erfahrungen sind. Und ich würde auch sagen, dass der Darm momentan meine größte Baustelle ist, aber ich auch gerade kleine Erfolge mache. Und die sich dann auch wieder auf mein Gehirn auswirken. Deswegen finde ich den Übergang
den
eigentlich ganz elegant.
Den Körper in den Darm. Du weißt, dass ich mir das bildlich gerade vorstelle, ne? Wie eine kleine Rebecca in ihren eigenen Darm springt und da rumwühlt.
Auf so einen kleinen
Ping-Pong. Das ist bildlich. Aber okay, find ich super. Rebecca, lass uns in deinen Darm springen.
Herrlich. Ja, aber wenn ich mal zurückblicke, ist meine Darmproblematik wirklich schon Thema seit über 10 Jahren. Bin ich da am Rumprobieren. Wie sieht's bei dir aus?
Ich glaube, irgendwie auf eine Art immer schon, halt auch zusammen mit meinen Essgewohnheiten. Aber ich erinnere mich auf jeden Fall 2015, 2016, da habe ich so die ersten Tests damals gemacht, weil ich gemerkt habe, ich vertrage dies nicht, ich vertrage das nicht. Und das zieht sich seitdem halt hin mit verschiedenen Dingen.
Ja, bei mir hat auch alles mit Unverträglichkeiten gestartet, dass ich da auch gemerkt habe, als ich dann ausgezogen bin, so um 2011, erstmal so eine Großstadt, dass da mein Magen irgendwie keine Lust hatte auf zu fettige Lebensmittel oder auch tierisches Eiweiß. Und da hatte ich halt erstmal den Verdacht der Laktoseintoleranz. Irgendwann kam noch Soja hinzu und hab mir dann nach 3 Jahren Schmerzen dann doch mal ärztlichen Rat gesucht und wurde komplett von oben bis unten durchgecheckt. Auch Magen- und Darmspiegelungen wurde gemacht. Ich habe einige Sachen trinken müssen, auch irgendwo reingepustet. Ich kann euch aber leider nicht mehr sagen, was für was war.
Laktose. Ich glaube, ich kann es dir sagen.
Laktose wurde auf jeden Fall. Und was am meisten bislang, bevor Leute sagen, das klingt ja ein bisschen nach Schilddrüsenüber- oder Unterfunktion. Es gibt kein, es ist ja ein Organ, ne? Die Schilddrüse. Kein Organ, was mehr in meinem Leben durchgecheckt wurde wie die Schilddrüse. Und es sind Top-Werte. Also das kann ich schon mal ausschließen. Und Laktose wurde aber bislang auch ausgeschlossen. Ja, und wo habe ich reingepustet? Was?
Also es gibt 2 Möglichkeiten. Du kannst vielleicht Fructoseintoleranztest gemacht haben. Da wirst du Fructose mit Wasser trinken und dann quasi pusten und herausfinden, ob du eine Fructoseintoleranz hast. Oder halt mit Laktose kann das auch sein, dass du das trinkst. Und ich überlege gerade, was ich noch mal damals getrunken habe. Vielleicht war das aber auch Glukose. Und da wurde quasi ausgeschlossen, dass ich eine SIBO habe, eine Small Intestine Bacterial Overgrowth. Also quasi, dass dein Dünndarm fehlbesiedelt ist mit Bakterien, die da nicht hingehören, die dann halt zu allen möglichen Dingen führen kann, wie Bleber, auch Bauchschmerzen und so weiter. Da muss man sich sehr speziell ernähren, damit man das los wird, damit man diese Bakterien eben nicht weiter füttert, weil in den Dünndarm gehören die halt nicht hin. So. Ich weiß nicht, ob das bei dir ausgeschlossen wurde.
So. Ja, doch.
SIBO wurde ausgeschlossen.
Ja. Ich habe jetzt vor kurzem eine Stuhlprobe gemacht und da sah man wohl, dass die Bakterien da irgendwie richtig sind oder falsch. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall waren die Werte okay, so wie ich das verstanden habe.
Okay, also mich wundert, dass man das eigentlich über eine Stuhlprobe kann man das nicht sehen, weil das ist ja der Dickdarm, der dann analysiert wird.
Okay.
Der Dünndarm ist ja das, was direkt nach dem Magen kommt. Deswegen trinkt man das und guckt halt dann, was da so, weil wenn diese Bakterien im Dünndarm sind, dann verstoffwechseln die und die sorgen dafür, dass du ein spezielles Gas durch den Mund ausstößt, so wie ich das verstanden habe.
Okay, dann genau. Kann es auch gerade sein, dass das noch nie getestet wurde bei mir tatsächlich.
Okay.
Ja.
Okay, aber du sagst Unverträglichkeiten von Dingen. Was ist das bei dir genau? Konnte man das jetzt rausfinden? Also was du nicht verträgst, Soja sagtest du, tierisches Protein teilweise?
Ich habe mir ja jetzt nochmal Unterstützung geholt, gezielt von einer Osteopathin. Also vorher war ich in einem, also 2015 war ich in so einem Gastroenterologiezentrum, nennt sich das, glaube ich. Und da war eigentlich nach, was heißt eigentlich, also es waren 4 Termine, wirklich von Schilddrüse bis hin zu Darm- und Magenspiegelung, war das Fazit einfach Reizdarm. Ich soll Stress reduzieren. Das war das Fazit. Also da wurde auch nichts nach meinen Gewohnheiten gefragt, meiner Schlafhygiene, wie ist aktuell Ihr Kaffeekonsum, rauchen Sie, trinken Sie Alkohol? Nichts wurde danach gefragt. Eigentlich wurden nur Sachen ausgeschlossen und dann wurde ich nach Hause geschickt und habe mich dann selber da so ein bisschen mit auseinandergesetzt. Da habe ich als Selbstzahlerin damals schon eine Stuhlprobe gemacht und da kam dann raus, dass ich ein Ungleichgewicht habe und keine Milchsäurebakterien, diese Laktobakterien, dass die kaum vorhanden waren. Hab dann selber Probiotika genommen, Flohsamenschalen, hab mich da total reingefuchst und war dann erstmal beschwerdefrei. Aber trotzdem war immer wieder Magen so ein Thema, Sodbrennen, Blähbauch. Ich hatte auch mal Hämorrhoiden, Nährstoffmängel. Und hab mir jetzt noch mal gezielt eine Person gesucht, die sich, also ist eine Osteopathin. Und da haben wir jetzt noch mal eine Stuhlprobe gemacht. Und wieder gleiches Ergebnis wie 2015. So. Und da sind wir jetzt gerade dran. Also ich habe halt kaum Milchsäurebakterien. Mein Immunsystem ist total im Keller. Ich habe ja auch aktuell wieder einen positiven HPV-Befund, PAP3. Der hatte ich schon mal. Das ist die Vorstufe. Also es ist gut, dass wir es auf dem Schirm haben. Und das kann mein Immunsystem halt regeln. Aber aktuell ist halt, Immunsystem hängt viel krasser mit dem Darm zusammen, als mir jemals bewusst war. Irgendwie wusste ich das irgendwie nicht. Und ich habe auch aktuell zu viel Säure. Und aufgrund dieses Ungleichgewichts und dieser zu vielen Säure habe ich, bevor ich jetzt mit dieser Kur angefangen habe, gar nichts mehr vertragen. Erst fing es so schleichend an mit Laktose-Sachen oder Sojaprodukte, also Sachen, die einfach ein bisschen schwieriger sind, oder rohe Zwiebeln. Aber am Ende war es auch gedünstete Paprika. Also habe ich dann gemerkt, das ist keine Unverträglichkeit, das ist gefühlt alles.
Ja.
Ja, also deswegen glaube ich nicht, dass ich per se eine Unverträglichkeit habe, sondern dass einfach mein Magen totales Chaos ist und einfach rigoros alles abwehrt, was man da reinwirft.
Meinst du mit Säure, dass du zu viel Magensäure hast?
So hatte ich das jetzt verstanden, weil ich ja auch immer Sodbrennen habe, vor allem wenn ich zu Fettiges esse. Also das kann mein Darm anscheinend gerade nicht so gut verwerten.
Hast du das wirklich mal getestet, ob du zu viel Magensäure hast?
Noch nicht. Du hattest mir mal den Tipp gegeben, ne?
Ja, also das ist eigentlich total easy, weil ich habe nämlich damals auch so eine chronische Magenschleimhautentzündung bekommen, habe so Protonpumpenhemmer bekommen, dass halt weniger Magensäure da war. Aber ich glaube im Nachhinein, dass ich eher zu wenig hatte. Und wenn du zu wenig hast, dann wird deine Nahrung ja gar nicht erst im Magen im ersten Schritt zersetzt und kommt dann halt im Dünndarm vorbereitet an und im Dickdarm noch weiter verarbeitet, sondern das kommt halt relativ unverdaut schon in den Darm. Und das kann man halt testen, indem man halt Natron einfach in Wasser auflöst. Und je nachdem, ob du rülpsen musst oder nicht, weil sich halt Lauge und Säure gegenseitig ausgleicht, kannst du halt testen, ob du genug hast oder zu wenig. Weil du kannst tatsächlich auch Sodbrennen und sowas bekommen, weil du zu wenig Magensäure hast.
Spannend.
Das war bei mir tatsächlich der größte Schlüssel. So.
Ich dachte das halt immer, weil ich auch so empfindlich dann auf, ich meine, gut, Energy Drinks sind jetzt nicht die gesündeste Getränkewahl, aber halt alles, was so, oder Wein oder was hat denn noch viel Säure, dass ich da halt immer so Schwierigkeiten hatte. Und darum dachte ich, wenn ich dann aufstoßen muss und dann halt mit diesem Saft oder so, was da leider mit hochkommt, dass das einfach quasi zu viel ist und deswegen wie so ein Vulkan vom Körper ausgestoßen wird. Aber da sollte ich mich vielleicht noch mal mit mehr auseinandersetzen.
Das ist ja wirklich auch sehr minimale Arbeit, ne? Also wenn du jetzt dann genug hast, dann rülpst du ein paar Mal und dann war es das, ne?
So. Ja. Vielleicht nehme ich diesen Podcast-Aufnahme. Ich habe ja schon, das ist ja auch wieder, ich habe es ja sogar schon besorgt, weil du gesagt hast, teste das doch einfach mal. Ja, gut.
Ich kann ja vielleicht mal erzählen, wie es bei mir so war über die letzten Jahre, was ich bei mir so gemerkt habe. Also ich habe zum Beispiel vor ein paar Jahren mal einen Test gemacht, ich glaube 2015, 16 war das, bei so einer recht bekannten Ärztin. Die hat alles Mögliche an Lebensmitteln getestet. Ich weiß, dass diese Tests wohl nicht unbedingt so aussagekräftig sind, sondern dann teilweise eher aussagen, was du in letzter Zeit gegessen hast. Aber ich habe zu dem Zeitpunkt gemerkt, dass ich zum Beispiel Kidneybohnen nicht gut vertrage, obwohl ich das sehr regelmäßig gegessen habe. Ich hatte immer einen Blähbauch, immer Bauchschmerzen. Und ich glaube grundsätzlich, dass ich mit Hülsenfrüchten nicht so gut klarkomme, leider. Dann hatte ich immer wieder diese Probleme, auch Hautprobleme. Und ich glaube, das hängt auch ganz krass mit der Darmgesundheit zusammen, wie es meiner Haut geht. Weil ich zum Beispiel merke, bei manchen Lebensmitteln, wenn ich die gegessen habe, dass ich auch Juckreiz im Gesicht bekomme, obwohl ich keine klassische Allergie habe. Das wurde alles schon getestet, auch bei AllergologInnen. Genau, und 2022 ging das dann bei mir los mit der Histamingeschichte, dass ich Histamin in Nahrung gar nicht mehr gut vertragen habe. Das habe ich halt mit der Zeit rausgefunden. Ich hatte, wie gesagt, diese Blinddarmentzündung und dann wurde ich operiert im Krankenhaus. Und als ich danach dann irgendwie wieder mal so Proteinpulver mit Erbsenprotein gegessen habe und dann halt Soja und so, habe ich gemerkt, okay, krass, irgendwie reagiere ich und habe dann rausgefunden, okay, das kann das sein, weil ich zum Beispiel auf Schokolade auch stark reagiert habe, ist auch sehr histaminhaltig. Also alles, was auch so viel gereift ist. Das hat sich aber jetzt nicht nur auf Ernährung beschränkt, sondern eben auf alles, was die Mastzellen triggert. Und da kommt jetzt ein Begriff und ich glaube, da gibt es auch eine Überlappung mit vielen neurodivergenten Menschen. Das ist MCAS, also MCAS. Das ist das Mast Cell Activation Syndrome, also Mastzellaktivierungssyndrom, dass sozusagen die Mastzellen in unserem Körper dauerhaft überreagieren auf alles Mögliche. Die Mastzellen sind so die erste Abwehr gegen alles Mögliche im Körper, also gegen mögliche Eindringlinge. Das heißt, wenn du zum Beispiel von der Biene gestochen wirst, sind die Mastzellen aktiv, um sich darum zu kümmern, das irgendwie abzubauen und damit klarzukommen. Histamin ist da, hat da auch eine große Rolle eben bei zum Beispiel Mückenstichen, Bienenstichen, Allergien grundsätzlich. Aber das kann eben auch aktiviert werden durch alles, was der Körper als Gefahr darstellt. Also auch Stress, auch Veränderungen in Wärme, Veränderungen in Kälte und alle möglichen Empfindlichkeiten. Und ich bin halt sehr empfindlich in vielen Bereichen. So,
also komplett alles.
Ja, genau. Also das war dann so schlimm, dass ich meinen Sport nicht mehr machen konnte. Ich konnte nicht mal mehr Fahrrad fahren und habe danach halt so einen richtigen Flash gehabt, dass mein Gesicht super heiß wurde und alles rot wurde. Und ich mich 3 Tage lang gefühlt habe, als werde ich krank, weil mein Körper so überreagiert hat auf jeden Reiz. Konnte kaum noch Dinge essen. So vegan plus keine Hülsenfrüchte und keine Tomaten und viele Gemüsesorten nicht, kein Brot und so. Das war schon sehr, 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 sehr schwierig. Hab dann auch Stuhlprobentests gemacht, auch gemerkt, bei mir ist auch zu wenig Milchsäure und so. Hab da auch was verschrieben bekommen. Das hat für mich persönlich sehr gut funktioniert, zusammen mit Ernährungsumstellung und so. Aber das war wirklich eine Odyssee. Und größtenteils habe ich das jetzt überwunden, aber teilweise merke ich es halt immer noch. So dass ich sehr sensibel reagiere und mein Körper auf manche Reize zu krass ausrastet. So. Ja, so eine chronische Magenschleimhautentzündung hatte ich über viele Monate und neige immer wieder dazu zu merken, irgendwas stimmt nicht, wenn ich mehr Stress habe. Und ich merke, wenn es meinem Darm schlecht geht, neige ich auch eher zu so Sachen wie Blasenentzündung oder auch so, dass ich das Gefühl habe, irgendwas kippt in meiner Vaginalflora, so vom pH-Wert, dass dann eher ich merke, okay, jetzt muss ich aufpassen, dass jetzt nicht zum Beispiel ein Pilz oder so entwickelt. Ja, und ich fürchte, was damit zusammenhängt, ist auch, dass ich dadurch, dass ich immer Blasenentzündungen hatte als Jugendliche, ich habe bestimmt alle 2-3 Monate Antibiotika nehmen müssen. Ja. Ich habe halt meine komplette Darm komplett auseinandergenommen und dann mich nie darum gekümmert, den wieder aufzubauen, weil mein Essen halt auch nicht so variationsreich war, so als dass es meine guten Bakterien irgendwie füttern könnte, weil das ist ja das, was letztlich das Ziel ist von einem gesunden Darm, dass du eine reichhaltige Bakterienbesiedelung in deinem Dickdarm hast und die dann eben auch fütterst, weil das, was du denen gibst, ist halt per Nahrung und die verhungern halt, die guten verhungern und sind dann weniger da, wenn du denen nicht das gibst, was du brauchst. Zum Beispiel, ja, du sagst Milchsäurebakterien, ja, was brauchen die dafür? Fermentierte Produkte zum Beispiel, Ballaststoffe, gerade aber auch fermentierte Produkte, ob das jetzt sowas wie Kimchi ist, Sauerkraut, Kefir, sowas halt, ne? Milchsäure, ja, vergorene Sachen.
Ja. Und das sind gar nicht so viele Lebensmittel. Ich habe mich da jetzt auch schon mit auseinandergesetzt. Ja, und ich bin ja auch nicht so ein Fan von abwechslungsreicher Kost.
Das ist genau das Problem, ja.
Ja, ich weiß gar nicht. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass es ja ratsam ist, auf dem Speiseplan so und so viele verschiedene Lebensmittel pro Woche.
30 die Woche, ja.
30?
30 unterschiedliche pflanzliche bunte Lebensmittel quasi, ja.
Aha.
Ja.
Oh.
Das habe ich versucht in der Zeit. Das war sehr schwierig planungsmäßig.
Ja, voll.
Ja, aber was ist die Folge halt davon? Also bei mir war es halt wirklich, dass ich die ganze Zeit Schmerzen hatte. Ich konnte keine hohen Hosen tragen. Ich hatte einen Blähbauch. Mir ging es miserabel, wenn ich unter Menschen war. Ich hatte keine Energie. Man kann sich nicht ausmalen, was das für Folgen hat auf deine Lebensqualität, wenn man das noch nie hatte. So.
Ach, voll. Also auch, was das mit meinem Kopf gemacht hat. Also bevor ich mir jetzt Unterstützung wieder geholt habe, sobald ich gegessen habe, egal was es war, hatte ich halt innerhalb von 20 Minuten einen extrem starken Blähbauch. Da habe ich mir meistens auch schon eine Wärmflasche gemacht und Fenchel-Anis-Kümmeltee gemacht und bin dann wie in so ein Fresskoma gefallen. Also ich hatte wirklich diesen Käseglockenkopf. Ich musste mich erstmal wirklich davon erholen, dass ich Nahrung zu mir genommen habe. Und das war halt jetzt nicht die fettigste Pizza oder so, sondern ich habe halt dann schon geguckt, dass ich nicht über die Stränge schlage oder mich da irgendwie zu viel esse. Also ich habe auch versucht, ein bisschen das Tempo zu reduzieren. Aber ich habe keine Besserung bemerkt. Also klar war Schonkost schon ein bisschen besser als jetzt, sage ich mal, eine fettige Pizza, logisch. Aber die Beschwerden waren halt total da. Und das war halt super viel Lebensqualität. Und was ja auch total wichtig ist für einen gesunden Darm, ist ja zu der Arbeit, wenn man jetzt eine sitzende Tätigkeit hat, viel Bewegung als Ausgleich. Ja. Aber wenn ich ja gearbeitet habe, was esse und dann erstmal 2, 3, 4 Stunden auf dem Sofa im Delirium liege, so gefühlt, dann werde ich nicht noch joggen gehen. Auch wenn das halt gut ist für die Darmbewegung und Trächtigkeit. Na, aber das habe ich eine Zeit lang nicht mehr geschafft. Und Bewegung ist ja auch mittlerweile bewiesen bei einer ADHS jetzt sehr, sehr positiv.
Ja.
Ich brauche halt ein Ventil. Zumal ich ja mittlerweile auch meine ADHS-Medikamente nicht mehr nehme, merke ich erstmal um meine Hyperaktivität. Ja, und das hat halt auch nicht funktioniert. Was natürlich dann auch wahrscheinlich nicht depressive Verstimmung, PMS und auch Ängste gefördert hat, ne? Wenn ich mich kaum noch bewegt habe und Ausgleich schaffen konnte. Also es ist halt wie so eine Abwärtsspirale, passt der Vergleich.
Ja.
Und ich wusste nicht, wie ich da rauskam. Und im Endeffekt war eine meiner größten Baustellen derzeit wirklich anscheinend dieses Ungleichgewicht. Und ich nehme auch aktuell noch Probiotika. Und ich denke, ich werde das auch wahrscheinlich 3, 4 Monate lang erstmal so machen, weil das mir super gut tut und ich wieder mehr Energie habe und viel weniger diesen Brain Fog. Dadurch schlafe ich auch besser, weil wenn ich abends gegessen habe und einen Blähbauch hatte, war meine Schlafqualität auch nicht super. Und am nächsten Tag war ich ja schon wieder, also mein Akku wurde ja, also es war ja so ein schleichender Prozess, dass es immer kleiner wurde. Und ja, wahrscheinlich auch nicht förderlich für die Darmgesundheit. Also es ist ein riesiges Bauprojekt.
Ja, vor allem, man darf halt auch nicht vergessen, wie du schon sagst, es wirkt sich ja auf das Gehirn aus, weil es gibt ja sowas, das nennt sich Darm-Hirn-Achse. Also ich habe mich mit dem Thema sehr intensiv auseinandergesetzt schon. dass du halt wirklich, dein Darm kommuniziert mit deinem Gehirn. Die meisten kennen das. Ich habe eine Prüfung anstehen und kriege Durchfall davor, weil der Stress in meinem Kopf so dafür sorgt, dass mein Darm sich mobilisiert. Ja, glaubt man nicht, dass das nur in die eine Richtung funktioniert. So, dass was im Darm geht, abgeht, geht auch Richtung Gehirn. So, da bin ich von überzeugt. Und ich glaube, da ist sich die Wissenschaft mittlerweile auch einig. So, und ich habe mir jetzt hier halt auch aufgeschrieben, so was ich von vielen anderen neurodivergenten Menschen höre, ist, dass das Thema Reizdarm großes ist, grundsätzlich Unverträglichkeiten, sonstige Allergien, die damit auch zusammenhängen können mit der Darmgesundheit oder grundsätzlich Allergien, sowas gegen Pollen und so, MCAS auch. Und zusätzlich, wenn wir jetzt das Thema Darm und Ernährung zusammennehmen, AFID, glaube ich, nennt sich das. Das ist eine Abkürzung, ARFID. Das ist im Autismus-Spektrum quasi eine vermeidende, restriktive Störung der Nahrungsaufnahme. Aufgrund zum Beispiel von der Sensorik oder vom Geschmack und so, weil viele autistische Personen haben Probleme mit der Aufnahme von vielen Lebensmitteln einfach und weigern sich dann eben aufgrund der sensorischen Schwierigkeiten, andere Dinge zu essen. Und das kann für Außenstehende wie eine Essstörung aussehen, ist aber halt mit dem Autismus verknüpft. So. Also ich habe mir auch mal so überlegt, wie kann das sein? So, was ist, sage ich mal, Huhn und was ist Ei? Sagt man das so? Was ist die Basis? Weil Darm, glaube ich.
Ach so, was war zuerst, meinst du?
Genau, weil der Darm, glaube ich, ein zentraler Punkt ist. Also ich kann mir vorstellen, dass sich das gegenseitig begünstigt. Also ich bin zum Beispiel neurodivergent und deswegen mag ich meine Routine, esse immer gefühlt das Gleiche, weil ich die Konsistenz und die Planbarkeit mag und so. Aber das beeinflusst halt mein Mikrobiom und kann dazu führen, dass die guten Bakterien schlechtenfalls aussterben und dann später zu Unverträglichkeiten führen, weil ich immer weniger Varianz esse. Und gleichzeitig bin ich sehr sensibel gegenüber Stress. Und Stress, wissen wir, kann auch mit dem Darm zusammenhängen, dass ich Durchfall kriege, Bauchschmerzen bekomme, meine Magenschleimhaut irgendwie Stress macht. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es einfach so eine Spirale ist, die sehr schwer ist, teilweise zu durchbrechen, weil du weißt vielleicht, was du essen solltest, damit es deinem Darm besser geht. Aber es fällt dir schwer, weil du die Konsistenz nicht erträgst, dir davon irgendwie übel wird oder weil es dir schwerfällt, andere Routinen zu etablieren. So.
Voll. Und was ich noch gar nicht erwähnt hatte, ich habe noch parallel zu dem Stuhltest auch noch mein Blutbild mal wieder abchecken lassen. Das habe ich jetzt eine längere Zeit nicht machen lassen. Und da habe ich herausgefunden, dass ich 4 Mängel aktuell habe. Aber meine Osteopathin hat mir empfohlen, dass wir jetzt erstmal den Darm aufbauen, weil, wenn ich das richtig verstanden habe, und dadurch, dass ich auch kaum Schleimhaut habe, das heißt, die Bakterien auch dazu neigen, ihren Ort zu verlassen, dass mein Magen gerade zu viele Baustellen hat. Und wenn ich jetzt da noch diese 4 Supplements reinwerfe, ist er vollkommen überfordert, beziehungsweise es ist tatsächlich Geldverschwendung. Also gucken wir jetzt erstmal, dass das Ungleichgewicht ein bisschen mehr Balance findet und versuchen dann natürlich entsprechend die Supplements wieder zuzuführen. Also es war zum Beispiel auch Omega-3 und Zink. Und das ist jetzt vielleicht Halbwissen, aber falls ihr ADHS-Medikamente nehmt, das hat mir nämlich niemand, der mir diese Medikamente, ich habe die 3,5 Jahre genommen, hat mir das nie jemand gesagt, dass das natürlich, es hat ja einen Einfluss auf unseren Gierstoffwechsel. Und man sollte schon ab und zu dann auch wirklich mal auf sein Blutbild gucken, weil manche Sachen wohl anscheinend schneller verwertet werden können. Aber jedes Medikament hat Einfluss.
Ja. Habe ich dir das damals nicht mal weitergeleitet? Da hat mir ein Follower von mir aus so einem Medizinfachbuch, da war quasi so eine Seite mit Supplementen, die man nehmen sollte, wenn man ADHS-Medikamente nimmt, weil das Herz schlägt ja schneller und sowas und dafür braucht halt der Körper mehr Zink, zum Beispiel war das Magnesium, ich glaube Omega-3 war auch dabei.
Ja, Omega-3 aber auch. Ja.
Ich finde das aber krass, ist der Zinkmangel bei dir schon im Blut festgestellt worden?
Yep.
Boah, dann ist der aber schon sehr weit verbreitet, weil normalerweise sowas wie Zink- oder Magnesiummangel, das kannst du kaum im Blut nachmessen, weil der Körper das schon krass reguliert, dass im Blut genug ist. So.
Oje. Also ich also Zink ist ja zum Beispiel auch für Haut und Haare,
Wundheilung
sagt man ja.
Und, so.
Und für was?
Wundheilung.
Wundheilung, das würde vielleicht erklären. Ich habe kurz einen Ausreißer bei einem anderen Arztbesuch. Einmal Zahnreinigung und auch einen Abstrich bei meiner Gynäkologin wegen dem HPV. Und bei beiden meinten die, oh, sie bluten aber ungewöhnlich schnell.
Oh.
Und meine Nägel sind eine Katastrophe und ich hatte auch zeitweise Haarausfall. Aber ich dachte, das kommt durch das ADHS-Medikament. Kann aber auch sein, dass es ja, ne, wenn
durch den Mangel kommt dadurch.
Zink. Genau, Zink schneller verwertet wird oder abgebaut wird im Körper, dass das eine das andere wieder begünstigt hat und deswegen war die Folge, dass ich ja dann dünnere Haare bekommen habe. Das hat sich jetzt wieder eingependelt und ich werde ja jetzt dann auch Zink entsprechend supplementieren. Und Vitamin D, aber das haben ja viele, ne?
Ich finde es aber richtig wichtig, das irgendwie auch mal zu sagen, weil wenn dein Darm halt nicht gesund ist und zum Beispiel deine Magenschleimhaut beziehungsweise die Säureproduktion, wenn irgendwas da nicht gut ist, das beeinflusst halt auch mega die Aufnahme von Nährstoffen in deinem Darm, also in deinem Dünndarm. Auch wenn du eine chronisch entzündliche Darmerkrankung hast, wie Morbus Crohn oder auch Zöliakie oder sowas, wenn der Darm halt da nicht gesund ist, nimmst du halt die Vitamine einfach nicht mehr auf. Und wenn du das nicht weißt, dann kannst du noch so viel supplementieren. Der Körper nimmt es aber einfach nicht auf. Und dadurch hast du natürlich eventuell dann andere Dinge, die sich verschlechtern, weil eben auch so Nährstoffmängel sich dann auf deine Gesundheit und auf dein Gehirn auswirken. So, es war schon mal so ein bisschen mein Spezialinteresse. Ich hatte da auch eine Ausbildung fast bis zur Prüfung, habe ich das alles gelernt, aber eben nicht abgeschlossen. Aus Gründen, ja.
Aber ich weiß gerade gar nicht mehr, Vitamin B12 habe ich auch noch als Mangel. Und viele Sachen, die ich ja jetzt, auch Omega ist ja, hat ja auch super großen Einfluss aufs Gehirn und kann auch Brain Fog begünstigen und Konzentrationsschwierigkeiten, Aufmerksamkeit und so. Und da habe ich ja echt gemerkt, dass ich das ja momentan extrem intensiv habe und mein Omega-3-Wert ist halt echt nicht gut. So, und ich weiß halt nicht, kommt es jetzt dadurch, dass ich das, weil ja bei dem ADHS-Medikament, ich habe es 3,5 Jahre genommen, man sollte ja Amphetamine jetzt auch nicht, also es ist ja schon ein krasses Medikament, was auch wahrscheinlich einen großen Einfluss auf die Darmflora haben wird. Und wenn man das dann auch nicht weiß und dann noch so wie ich sich sehr einseitig ernährt oder manchmal vergisst zu essen oder manchmal nach 10 Stunden extrem viel isst. Also das ist halt wieder super komplex. Also ich weiß nicht die genaue Ursache, ich habe nur irgendwann die Symptome halt gemerkt.
Ja, aber bei Omega-3 muss man auch einfach sagen, na, wenn du dich jetzt pflanzlich ernährst, du musst das supplementieren. Also da gibt es keinen Weg dran vorbei, weil selbst wenn du noch so viele Leinsamen und Chiasamen in deine Ernährung integrierst.
Ja, musst du auch wirklich viele.
Bitte?
Da muss ja wirklich, meistens streut man ja nur so ein bisschen über.
Ja,
über
das Porridge. Reicht aber nicht, weil der Körper muss das ja erst noch umwandeln und da kommt halt von dem, was der Körper braucht, von diesen Fettsäuren, von denen wir hier sprechen, so wenig an. Also entweder du nimmst halt Öl auf Algenbasis oder Fischöl oder isst halt mehrfach die Woche Fisch, damit du das deckst. Aber wenn du das alles nicht machst, ist klar, dass du Mangel hast. So, das ist halt einfach, ist einfach so, der Körper braucht das und ich fürchte, das Problem ist aber auch, dass Ernährung nicht so wirklich das Thema ist, mit denen sich Fachkräfte auskenne, also so Hausarztpraxen oder so, was ich denen gar nicht vorwerfen will. Das ist, glaube ich, eher ein Problem in den Medizinstudien und so. Da ist Ernährung halt einfach kein großes Thema, obwohl man damit, glaube ich, so viel verändern könnte.
Mhm. Es gibt ja auch, glaube ich, Studien, also das ist auch so da wird wahrscheinlich passen jetzt wieder mit der Gehirn-Darm-Achse oder wie hieß der Begriff? Mm,
ja.
Auch Depressionen und depressive Verstimmungen ja auch von mit dem Darm zusammenhängen. Und da muss ich positiven Erfolg frohlockend hier verkünden, dass ich jetzt, seitdem ich mittlerweile, sind glaube ich jetzt 6 Wochen, nehme ich dieses Probiotika, dass meine letzte PMS-Phase die angenehmste war seit Jahren.
Das ist doch richtig gut.
Und da hat jetzt, das ist aber noch momentan unser Verdacht, da hat meine Osteopathin einen guten Hinweis geteilt, aber das ist jetzt auch nur so wie ich es verstanden habe, dass der Zyklus hat ja was mit verschiedenen Hormonen zu tun, unter anderem mit dem Östrogen. Mhm. Und das gelangt dann irgendwie in den Darm und wird dann wieder eingespeist in den Körper. Stimmt das so irgendwie? Und wenn das nicht so richtig funktioniert, also durch ein Ungleichgewicht, dass das Östrogen wieder richtig abgeführt wird, kann es passieren, dass man eine Östrogendominanz entwickelt. Mhm. Deswegen werden wir jetzt bald nochmal durch Speichel- und Urinprobe meine Hormone testen, weil ich bin ja auch mittlerweile 35 Jahre alt. Das wurde halt noch nie gemacht. Und ich weiß einfach nur, dass ich oft hormonelles Chaos habe. Oder ich hatte auch schon mal, dass der Zyklus total ausgeblieben ist in stressigen Lebensphasen. Genau, weil das testen wir, weil Östrogen hat auch was mit HPV zu tun.
Okay.
Aber mehr weiß ich nicht. Sie hat das kompetent erklärt, aber es war so viel Input, dann war ich irgendwann raus und dachte mir, okay, das klingt gut, das machen wir.
Ja, also ich kann es dir auch nicht genau sagen. Ich weiß nur, dass verschiedene Hormone, auch Serotonin zum Beispiel, also das Glückshormon im Gehirn, das wird auch mit im Darm hergestellt. Also mit Östrogen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das alles irgendwie zusammenhängt. Ich meine, am Ende des Tages sind halt Hormone auch davon abhängig, dass die Bausteine da sind für die Hormone. Die sind halt zum Beispiel auch aus Proteinen und du hast verschiedene Nährstoffe und sowas. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Aber wie gesagt, wir sind halt ja auch nur Laien. Also informiert euch da gerne nochmal woanders, weil wir können uns natürlich gut informieren, uns reinfuchsen in Themen, aber wir möchten hier auch keine medizinischen Tipps Ratschläge geben, sondern
nur vielleicht fühlt jemand jetzt so, die Probleme habe ich auch. Und dann könnt ihr ja einfach mal recherchieren oder gezielt Fachpersonen suchen.
Genau.
Um das mal auch durchzuchecken.
Yes.
Ja.
Okay, also Darm ist auf jeden Fall bei uns ein sehr großes Thema, an dem wir beide dran sind. Das betrifft eher jetzt so den ganzen Körper, aber vielleicht ist Energie so mal so ein Ding, über das wir reden könnten. Du hast eben schon gesagt, so mit Schlafproblemen hast du zu kämpfen. Ich auch, seit meiner Kindheit. Mhm. Albträume, Probleme überhaupt einzuschlafen, durchzuschlafen. Vor allem, weil ich so dauerhaft auf Abruf bin. Also ich bin sehr schreckhaft. Bei jeder kleinsten Geräuschkulisse bin ich wach. Und das ist problematisch. Aber mit Kopfhörern zu schlafen oder mit so Ohrstöpseln ist auch schwierig, weil ich dann komplett den Kontrollverlust habe. Ist nicht so einfach. Aber ich habe mir mittlerweile viele Strategien angeeignet, um besser zu schlafen als früher. Können wir vielleicht auch gleich mal drüber reden, wie weit wir da schon gekommen sind. Aber grundsätzlich ist Energiemanagement gerade so das größte Problem. Ich bin aktuell ja noch krankgeschrieben, beginne aber sehr bald schon meine Ausbildung, weil ich mich umorientieren werde. Und Energie ist halt so das größte Problem, warum ich tatsächlich gerade sehr viel in Arztpraxen bin, um herauszufinden, was ist da los? Eisenwerte, B12-Werte, Schilddrüse. Und ich hatte dann halt die Vermutung, dass es eventuell etwas mit meinem Zuckerstoffwechsel zu tun hat, weil bei mir ist Diabetes in der Familie, auch sehr schwere Fälle davon. Und ich habe zum Beispiel für mich festgestellt, wenn ich frühstücke, wenn ich süß frühstücke, also zum Beispiel sowas wie Porridge, selbst wenn da Proteinpulver drin ist und Obst und Nussmus und so, dass ich mich nach 2 Stunden genauso fühle, wie du das eben gesagt hast, so komplett erschlagen. Ich könnte den ganzen Tag nur schlafen und gehen und fühle mich danach zittrig und mir geht's einfach nicht gut. Und ich habe das dann meiner Ärztin gegenüber erwähnt. Und sie hat gesagt, okay, wir testen das. Meine Werte, die Blutwerte, so Langzeitblutzucker und nüchtern Blutzucker war alles okay. Allerdings haben wir dann tatsächlich noch einen oralen Glukosetoleranztest gemacht, wo man 75 Gramm Glukose trinkt. Super ekelhaft. Würde ich jetzt nicht zu meinem Lieblingsgetränk machen. Auf jeden Fall hatte ich nach einer Stunde einen so niedrigen Zuckerwert, dass ich halt in die Unterzuckerung gerutscht bin. Nach 2 Stunden nochmal mehr. Das heißt, statt dass wie bei einer normalen Reaktion so der Wert einmal ansteigt und danach langsam abfällt, war das bei mir offenbar ein ganz schneller Anstieg, den ich gar nicht festgestellt habe in der Zuckeruntersuchung, sondern nur, dass ich dann quasi unter die Basislinie gerutscht bin. Und als ich nach Hause kam nach diesem Test, ich war kurz einkaufen und als ich dann hier wieder war, ich konnte mich nicht mehr wirklich daran erinnern, wie ich einkaufen war. Ich habe so gezittert, mir ging es so schlecht und das war für mich dann die Bestätigung, als ich diese Werte bekommen habe, dass ich offenbar sehr intensiv eben auf Zucker, auf Kohlenhydrate reagiere und meine Ärztin hat auch gesagt, es wäre auf jeden Fall mal ein sinnvoller Versuch zu schauen, das zu reduzieren, also eher Richtung Low Carb, vor allem jetzt morgens und halt auch abends, wenn ich Probleme mit dem Schlaf habe, weil das Problem ist halt, wenn du sehr stark darauf reagierst, du schüttest halt super viel Insulin aus, um halt den Blutzucker abzubauen und das führt dann halt auch zu Heißhunger und damit habe ich halt auch massiv Probleme, dass ich dann das Gefühl habe, ich könnte die ganze Zeit essen und kriege halt nicht genug, aber irgendwie gibt es mir keine Energie und ich hänge nur durch und das war jetzt für mich in den letzten Wochen, ja, gerade was die Energie angeht, so massiver Durchbruch zu merken, okay, wenn ich mich anders ernähre als so und Kohlenhydrate eher weniger esse und dann halt mehr Protein und Fett, ich habe auf einmal Energie, mein Brain Fog ist viel weniger und ich denke mir auf einmal so, okay, krass, ich habe noch Energie, wo ich mich jetzt eigentlich hinlegen würde, was mache ich auf einmal mit meiner Zeit, die ich sonst gebraucht habe, um klarzukommen. Und das ist irgendwie sehr massiv für mich, diese Feststellung. Jetzt gerade bin ich so in dem Modus, dass ich versuche herauszufinden, wie viel geht, wie viel toleriere ich und womit kommt mein Körper klar, weil ich möchte nicht, ja, mich jedes Mal nach dem Essen fühlen, wie erschlagen und schlafen müssen. Und so kommt man halt auch nicht durch den Tag, wenn man sich die ganze Zeit so fühlt. Mhm. Und ich fürchte leider, dass dadurch, dass wir einfach in einer stressigen Welt leben, mit sehr vielen Dingen, die uns vielleicht nicht so gut tun, ernährungstechnisch, dass viele Leute damit strugglen. Also das wäre vielleicht mal ein Versuch wert, klärt das ärztlich irgendwie ab, da einfach mal zu gucken, was tut euch gut. Weil ich glaube, so Frühstückszerealien und dazu ein Saft oder so, ist jetzt nicht unbedingt für die meisten Leute so gut geeignet, um, ja,
um in den Tag
wirklich zu Energie starten, zu haben. So. Ja.
Ja. Ach, spannend. Ja, also meine Erschöpfungssymptome hingen ja auch auf jeden Fall mit dem Darm zusammen. Aber klar, sobald da Ernährung reingefallen ist, fühle ich das sehr, dass ich da halt wirklich diesen Käseglockenkopf habe. Aber da muss ich sagen, das klappt auf jeden Fall besser. Und meine Schlafprobleme sind jetzt auch besser geworden. Aber wahrscheinlich auch mit der Erkenntnis der ADHS und auch mit Autismus und auch, dass ich versuche, achtsamer und strukturierter und weniger Veränderungen, Input. Reizüberflutung ist halt auch ein großes Thema. Ja. Das macht ja auch viel, dass ich dann danach erschlagen war. Oder ich habe ja früher in den Folgen auch gesagt, dass ich dann die Wand angestarrt habe. Dass wenn zu viel Input ist und man liest ja auch immer bei der Autismus-Spektrum-Störung, dass irgendwie die Reizverarbeitung oder generell die Wahrnehmung anders ist. Und dann dachte ich mal, was meinen die denn genau mit anders? Aber ich auch häufiger den Eindruck habe, dass ich auf dem Schlauch stehe. Dass ich, wenn ich zu viel Input bekomme, dass ich erstmal okay. Und ich immer dachte, warum sind die alle so schnell im Gehirn? Ich brauche ein bisschen mehr. Und ich mich immer zu sehr an dem Tempo, an der Norm, was ich meine, was ist die Norm, aber so der großen Masse irgendwie orientiert habe. Und ich dann zu oft über meine Grenzen gegangen bin und irgendwann pfeift mein Gehirn nur noch. Und dann bin ich total apathisch. Dass ich mein Tempo jetzt so langsam rausfinden muss, was aber schwierig ist, wenn die eigene Körperwahrnehmung auch total diffus ist. Also es ist auch wie ein großes Projekt in meinem Leben.
Ja, ich glaube, die Reizüberflutung, das fühlen viele. Also, dass man über die eigenen Grenzen geht. Und weil du ja keinen Filter hast wie andere Menschen, so Reize rauszufiltern. Zum Beispiel, du bist in einer lauten Umgebung und versuchst, dich auf ein Gespräch zu konzentrieren. Andere hören nur das Gespräch. Das Gehirn filtert automatisch die hupenden Autos raus. So, aber wir halt nicht. Und dann muss man das halt im Nachhinein mühsam sich die Zeit nehmen zu verarbeiten oder ist man komplett im Shutdown und starrt die Wand an, ne?
Ach voll. Und ich kann mich davon ja auch nicht freisprechen. Gehen wir jetzt mal von einem Setting aus, einer Gastronomie. Ihr wollt einen gemütlichen Abend haben mit einer Person, die ihr lange nicht mehr getroffen habt und habt oft immer das Gefühl, ihr könnt die Person nicht verstehen, obwohl sie ja vor euch sitzt, aber ihr saugt alles intensiv auf und bestelle ich mir lieber mal 2 Gläser Wein, was überhaupt nicht eine geile Strategie war damals. Und habe dann gemerkt, okay, das fällt mir jetzt leichter, weil es halt einfach, es ist ein Betäubungsmittel. Ja. Aber im schlimmsten Fall, also Alkohol ist aber auch Gift für den Körper und wirkt sich wieder auf meine Darmflora aus. Und ich bin dann halt aber auch bei meiner Körperwahrnehmung, die ja eh nicht gut ist, durch die Betäubung, durch den Alkohol, merke ich halt noch weniger, dass ich eigentlich über meine Grenzen gehe und mein Körper mir sagt, Rebecca, du musst aus diesem Restaurant raus, das wird mir zu viel. Und am nächsten Tag bin ich noch erschlagener. Und ich dachte dann immer, habe ich einen Kater? Aber ich glaube nicht, also es ist wie Katersymptome, aber ich glaube nicht, weil ich jetzt 2 Gläser Wein getrunken habe, sondern einfach, weil ich so drüber war, dass sich das anfühlt wie ein Kater. Also, weil es zu viel Input war und ich es einfach gekonnt betäubt habe mit einer scheiß ungesunden Strategie. Aber ich glaube, dass viele Menschen Alkohol nicht nur aus Genuss trinken, sondern halt, weil es leider schnell helfen kann.
Ja, also wir trinken den, also ich habe den früher auch getrunken, ohne das zu wissen, einfach so wie als flüssiger Reizfilter. So, dann konnte ich mich halt ein bisschen mehr auf die Situation einlassen, weil ich dann die Dinge ausgeblendet habe, die andere vielleicht automatisch ausblenden.
Und dann ist man ja wieder in dieser Spirale drin, ne? Dann bist du am nächsten Tag erschlagen von dem Treffen, musst aber noch 2, 3 Dinge erledigen und das ist ja wie so ein Teufelskreis.
Wobei ich da für mich auch gemerkt habe, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, dass da halt auch so Schlaf und Schlafroutine einen großen Einfluss hat. Ich trinke jetzt ja auch schon seit über 3 Jahren gar nicht mehr, dass ich dadurch, dass ich dann woanders bin, auch ohne zu trinken, mich am nächsten Tag wie verkatert fühle, weil ich eine Stunde später ins Bett gekommen bin. So, also mittlerweile ist mir meine Schlafroutine sehr heilig und ich schlafe am liebsten bei mir zu Hause, in meinem eigenen Setting, gehe früh schlafen, stehe früh auf. So, weil das ist die einzige Möglichkeit, um tagsüber halbwegs Energie zu haben. So, auch jetzt zum Beispiel, ich bin bald im Urlaub und da denke ich mir auch so, uff, das wird auf jeden Fall wieder hart, weil mit meinem
neues
Schlaf.
Neues Bett, ja. Ja klar, neue Umgebung, neues Bett, andere Bettlaken, das ist ja auch so ein Thema, ne? Decken.
Ja, total.
ganz, ganz schwierig, ja. Also da muss ich auch sagen, meine ADHS schreit gerade, wenn ich sage, ja, Rebecca, Schlafhygiene, feste Uhrzeiten, keine Nachtschichten mehr zum Zeichnen, alles, was vermeintlich Spaß macht. Ich habe ja irgendwie so einen Anteil in mir, der ist rebellisch und er möchte die Nacht zum Tag machen. Aber ich merke einfach, die Benefits von einer gesunden Schlafhygiene überwiegen einfach. Das ist so viel mehr Lebensqualität, dass ich wirklich jetzt gucke, dass ich so 22 Uhr versuche zu schlafen und stehe immer um 6.20 Uhr auf. Und selbst am Wochenende, mittlerweile wache ich von selber auf, so um 7 Uhr. Und das tut mir echt genauso gut. Und ich gehe auch am Wochenende so richtig langweilig, was ja viele sagen, ne, früh ins Bett. Und das tut mir einfach total
gut. Das Gesündeste,
gut,
was man machen
und
kann.
Auch meine Energie. Ja. Vor allem, manche neigen dazu, ich meine, es gibt leider auch viele Leute, die durch den Beruf, also ich meine, 6.20 Uhr ist jetzt auch nicht früh, ist gerade spät, aber es gibt ja Leute auch durch Schichtarbeit und so. Es ist halt schwierig, da jetzt zu sagen, ja, versuch da eine gesunde Schlafhygiene zu entwickeln oder durch Extreme irgendwie nicht am Wochenende bis 15 Uhr dann zu schlafen. Also das ist halt echt schwierig, aber Schlaf hat echt großen Einfluss auf meinen ganzen Körper, vor allem auf mein Gehirn.
Ja, ich kann euch auch nur allen Leuten empfehlen, wenn ihr jetzt nicht unbedingt in Schichtarbeit arbeitet und Schlafprobleme habt, schaut, dass ihr eine vernünftige Routine habt. Also mir hat damals die, wie nennt sich das nochmal, das war auch eine Insomnie-Verhaltenstherapie, die ich da gemacht habe über eine App, da hieß es, nicht Schlafentzug, das ist das falsche Wort. Bettzeitverkürzung hieß das, glaube ich. Wenn ihr unter dem Begriff vielleicht mal googelt, da geht es darum, dass man die Zeit, die man im Bett verbringt, verkürzt und dann nach ein paar Tagen ist es dann an dem Punkt, dass du dann auch schläfst, weil du bist so kaputt, weil du darfst nur x Stunden in deinem Bett verbringen und dann eben nur fürs Schlafen. Weil ich habe für mich, im letzten Jahr habe ich ja auch in Schichtarbeit gearbeitet, jetzt nicht so krass wie zum Beispiel in der Pflege mit Nachtschichten, aber es gab dann Tage, da musste ich morgens um 7 Uhr anfangen und an anderen Tagen habe ich bis abends um 22 Uhr gearbeitet Und das hat halt mehrfach die Woche gewechselt. Und für mich ist das total schwer, wenn ich von irgendwo komme. Um 22 Uhr bin ich vielleicht um 10:30 zu Hause, will vielleicht noch eine Kleinigkeit essen, aber Essen vorm Schlafen ist schlecht. Dann muss ich morgens aber wieder super früh ausstehen. Und das hat mich komplett ausgebrannt auch, ne, dieser Wechsel von den Schichten. Und ich habe da Respekt vor allen Menschen, die zum Beispiel in Pflegeberufen arbeiten, wo das einfach gang und gäbe ist. Aber wenn das jetzt für euch, wenn ihr nicht in Schichtarbeit arbeitet und es prinzipiell möglich ist, da ein bisschen mehr Schlafhygiene und Routine probiert reinzubringen, probiert das aus. Also das ist wirklich mega wichtig, so finde ich.
Wie sind deine Erfahrungen mit Mittagsschlaf?
Also ja, durch diese Erschlagenheit,
also so ein Powernap oder?
Ja, durch diese Erschlagenheit, wenn ich jetzt irgendwas mit viel Zucker oder Kohlenhydrate oder so gegessen habe, weiß ich jetzt mittlerweile, da brauchte ich das, da konnte ich mich nicht mehr wach halten. Und dann habe ich aber meistens so 20, 30 Minuten und dann werde ich von selbst auch wieder wach und dann kann ich aufstehen. Ah. Das geht.
Okay.
Aber früher war das so schlimm, dass ich dann wirklich 2-3 Stunden geschlafen habe und dann konnte ich nachts nicht mehr schlafen. Ne?
Okay. Ja. Also ich habe da leider nicht so die positiven Erfahrungen. Also ich habe das auch da mit dem Wecker schon ausprobiert. 15 Minuten, 20, 30. Ne? Man soll ja bis maximal 1,5 Stunden, weil man kommt dann ja in eine andere Tiefschlafphase. Halbwissen Ende.
1,5 Stunden ist schon kompletter Schlafzyklus eigentlich mit allen Phasen.
Okay, vielleicht doch ein bisschen kürzer. Aber man so, genau, man soll ja nicht in die Tiefschlafphase kommen und dann einen Wecker haben, weil man dann ja total erschlagen ist. Aber ich habe irgendwie da keinen roten Faden bei mir gefunden. Also ich hatte das Gefühl, 15 Minuten bringen genauso wenig wie 1,5 Stunden. Und hatte dann wieder diesen Brain Fog. Also habe ich es einfach komplett, ich mache das einfach nicht. Dann gehe ich halt nicht 22 Uhr ins Bett, sondern ich versuche bis 21 Uhr durchzuhalten. Ja, das ist nicht so förderlich. Ich sollte ja auch mal zeitweise ins Schlaflabor, als ich bei meiner ersten Therapeutin, die war auch Neurologin, da hatte ich ja super die Schwierigkeiten mit meiner Schlafhygiene und generell zur Ruhe zu finden. Gut, da war ich noch undiagnostiziert. Da hatten wir ja zeitweise überlegt, ob ich in ein Schlaflabor gehe. Hat sie mir das Ganze erklärt, da hatten wir das auch schon mit der Krankenkasse soweit durch. Aber irgendwie hat es mir Angst gemacht.
Ja, verstehe ich.
Ich habe es da nicht wahrgenommen. Irgendwie dachte ich, oh nee, das ist so viel Veränderung. Und dann werde ich da beobachtet und dann hänge ich, nee, ich kriege das selber hin. Ja, und hat ja dann doch irgendwie geklappt. Aber falls ihr die Möglichkeit habt, macht das auf jeden Fall. Und wenn ihr da Probleme habt, ne, also es ist ja schon gut, mal das richtig dokumentiert zu bekommen. Aber irgendwie fand ich das so unvorhersehbar. Ich glaube, da hat mein Autismus geschrien.
Das kann ich verstehen. Ja.
Ja.
Okay, dann können wir vielleicht das Thema Energie abschließen. Also vielleicht nochmal zusammenfassend, was uns auf jeden Fall hilft, ist mit dem Schlaf zu arbeiten. Und was wir aber auch denken, was groß dazu beiträgt, dass viele autistische Menschen oder neurodivergente Menschen ein Problem mit ihrer Energie haben, ist ja sensorische Überforderung, Reizüberflutung, das Erholen davon, aber auch Schwierigkeiten abzuschalten. So wenn es jetzt um Schlaf geht, weil der Kopf einfach sich selbstständig macht. Da kann ich vielleicht noch was mitgeben zum Thema Einschlafen. Also mir hilft auf jeden Fall Zählen und Cognitive Shuffling nennt sich das, glaube ich. Dass ihr zum Beispiel mit einem Buchstaben anfangt, zum Beispiel A. Und dann sagt ihr euch ganz viele Sachen, die mit A anfangen. Auto, Ampel und so weiter. Und wenn euch nichts mehr einfällt, dann fangt ihr mit dem nächsten Buchstaben an. Zum Beispiel Ampel, dann nehmt ihr das M, der zweite Buchstabe, und dann macht ihr das gleiche mit M. So habt ihr eine Beschäftigung für euren Kopf, aber nicht die ganze Zeit diese Gedankenkreisen, dieses Gedankenkarussell, was sonst oft da ist, weil ihr lasst euren Kopf Ping-Pong spielen und das kann halt auch helfen, einzuschlafen. Genau wie wenn ihr zählt oder so oder irgendwelche Rechenaufgaben im Kopf macht. Das hilft mir, oder Atemarbeit. Ja,
ja, und ich will nicht zu belehrend klingen, aber ich merke auch, dass Handy und zum Einschlafen eine Serie gucken, ist nicht so gesund.
Guck mal, wir werden richtig erwachsen, Rebecca.
Ja, ich find's furchtbar, hier das jetzt hier in der Öffentlichkeit auszusprechen. Ja. Das meine ich ja, meine ADHS schreit hier gerade. Ich will das alles nicht.
So nach dem Motto, scheiße, die ganzen Leute hatten recht. Guter Schlaf ist wichtig, gesunde Ernährung ist wichtig, Bewegung ist richtig. Atmung vernünftig. Scheiße, die Menschen hatten recht. All diese Sachen führen dazu, dass es einem besser geht. Fuck.
Ja, oh Mann, echt öde. Ja. Also falls ihr das fühlt, also ihr seid nicht damit alleine. Also ich finde auch viele Sachen einfach wirklich furchtbar erwachsen.
Ja, und manchmal ist da so ein innerer Zwiespalt, so wenn andere mir das sagen, dann will ich das jetzt erst recht nicht.
Ja, ja, genau, so. dann erst recht nicht. Also ich muss mir das schon selbst, sonst boykottiere ich das auch gerne.
Ja, okay.
Es ist kompliziert, ja.
Wollen wir zu den, also wir haben noch zwei Themen, glaube ich, ne, auf dem Plan.
Ja.
Wollen wir zum nächsten gehen? Okay.
Gerne.
Ich glaube, da kannst du ein bisschen mehr zu sagen vielleicht zu dem einen und ich ein bisschen was zu dem anderen.
Du meinst meine noch weitere aktuelle Baustelle, meine Verspannung.
Genau, und deine Gelenke und sowas.
Genau. Also gerade sitze ich hier wieder total verdreht und verknotet auf meinem Bein. Also ich kann einfach auch nicht achtsam gerade sitzen. Das ist halt wirklich, das zieht sich durch mein ganzes Leben schon. Und habe gerade auch wieder Nackenschmerzen. Das ist halt echt immer ein Thema bei mir, dass ich gefühlt, seit 2018 bin ich eigentlich keinen Tag beschwerdefrei. Und habe da auch noch nicht für mich die ultimative Lösung. Habe mittlerweile Anhaltspunkte, zum Beispiel der Griff der Hypermobilität. Die ist ja auch häufig vertreten bei der Neurodivergenz. Ich weiß nicht, ob du hast ja auch schon einige Erfahrungen gemacht. Ja, das ist halt noch ein großes Thema, aber das gehe ich bald an, sobald ich den Darm mehr im Griff habe. Sonst, glaube ich, übernehme ich mich auch mit meinem Hype und verzettel mich da. Ja, aber Nacken ist einfach ein großes Ding. Und ich befürchte mittlerweile auch, dass vielleicht, das ist jetzt aber nur ein Verdacht meinerseits, dass mein Tinnitus auch vielleicht damit zusammenhängt. Das hatte ich so im Internet gefunden.
Ja.
Ja. Wie geht's so mit deinem Rücken und Nacken, Schulter, Hände? Hast du da Beschwerden?
Also ich habe chronische Verspannung im Nacken. Ich habe da auch schon alles Mögliche ausprobiert. Damals hieß es ja das Skoliose, aber später hieß es irgendwie nicht mehr. Also ich habe seit meiner Jugend immer wieder Physiotherapie, Massagen und Übungen und versuche halt mit Kraftsport selber da ein bisschen Balance reinzubringen. Aber die Nackenschmerzen sind halt irgendwie heftig. Ich habe auch schon Betäubungsspritzen in den Nacken bekommen von meinem damaligen Orthopäden, genau,
ja.
Um das irgendwie ja hinzukriegen, aber es ist halt einfach schwierig. Ich merke das auch oft nicht, wenn ich halt wieder in so einer Shrimp-Haltung sitze und merke dann, dass ich ziehe die Schultern halt hoch, weil ich angespannt bin und dann kommen die Verspannungen und dann mache ich den Kopf so nach vorne wie so eine Schildkröte und ja, dann wundere ich mich, dass ich Nackenschmerzen habe. Dann knirsche ich noch mit den Zähnen. Ja, Katastrophe. Ne? Also ich versuche immer darauf zu achten, dass ich die Schultern nach hinten ziehe, nach hinten unten. Kraftsport hilft auf jeden Fall. Also ich habe jetzt hier so einen Schlingentrainer und so eine Wandbefestigung zwischendurch, da was für den Rücken dran zu machen, mega gut. Ansonsten habe ich halt Probleme mit meinen Gelenken. Ne? Also irgendwie das Gefühl, alles kugelt sich so ein bisschen aus. Also ich kann meine Hüfte so machen, dass sie schnappt. Ich kann machen, dass meine Schultern irgendwie schnappen, als wenn die sich so ein bisschen aus dem Gelenk rausbewegen. Meine Handgelenke geben total schnell nach, wenn ich da irgendwelche Übungen drauf mache. Und ich hatte eine Phase, da wollte ich unbedingt voll viel Yoga machen. Und das hat aber eher bei mir dazu geführt, dass ich mehr Schmerzen in den Gelenken hatte. Ich bin mir nicht sicher, ob ich hypermobil bin oder sowas wie EDS, also Ehlers-Danlos-Syndrom habe. Das ist eine Bindegewebsstörung, wo es eine große Überschneidung mit autistischen Menschen gibt. Ich habe da eine Studie gefunden, da wurden autistische Kinder sich angeschaut und 60% von denen hatten eben auch diese Bindegewebsstörung. Und das ist viel mehr als eine Gesamtbevölkerung. Packe ich euch gerne mal in die Shownotes.
Ach krass, ja.
Genau, weil das irgendwie teilweise, also auch Autismus ist ja auch genetisch bedingt und EDS eben auch. Und wenn das Bindegewebe halt nicht so ist, wie es sein sollte, führt das natürlich eher dazu, dass alles, wo Bindegewebe da ist, also wo Knochen miteinander verbunden werden über die Gelenke und so, dass das halt nicht so optimal zusammenwirkt. Ja, ich habe Probleme mit meinen Kniegelenken, mit meinen Handgelenken und muss auch so ein bisschen aufpassen, wenn ich mich dehne oder so, dass ich da jetzt nicht durchstrecke. Weil wenn ich so krass durchstrecke, dann schmerzt das. Das heißt, ich muss meine Muskeln mehr benutzen. So, also typisch für so ein EDS ist, dass du den Arm durchstreckst und dann fast der Ellenbogen zum Beispiel auf die andere Seite kommt. Also das ist eine, ich sag mal, ungesunde Beugung, da zu sehen ist.
Ja.
Hast du das?
Ja. Okay. Also mittlerweile habe ich es beim Rheumatologen zumindest. Ich weiß nicht, ob er befugt ist, das zu diagnostizieren, aber da stand zumindest dann beim Abschlussgespräch Zettel, dass ich hypermobil bin. Weiter habe ich das noch nicht testen lassen. Also da gibt es ja verschiedene, wie dieses Ehlers-Danlos-Syndrom, halt verschiedene Stadien. Ich weiß nicht, ob der Begriff gerade passt. Das habe ich jetzt noch nicht so weit durchchecken lassen. Mhm. Aber das fühle ich total. Also mir sind auch zeitweise, als ich ein Teenie war, öfters mal die Kniescheibe rausgesprungen.
Ui.
Da hatte ich auch schon mal eine Kniespiegelung, weil er irgendwie sich Knorpel abgesplittert hat. Aber das wurde dann nicht weiter hinterfragt. Also irgendwie der Orthopäde meinte dann so, ja, das ist bei Teenager. Also Kinder sind häufig hypermobil, also dass die super gelenkig sind. Und im Laufe des Alters lässt das dann halt nach. Aber bei Leuten natürlich, die weiterhin hypermobil sind, zieht sich das dann durchs ganze Leben. Und dadurch, dass ich meine Knie zu weit durchdrücke, also das, wie du jetzt sagtest, also dass meine Kniescheibe halt schon zu weit hinten ist, mein ganzer Oberkörper wird ja von meinen Beinen gestützt. Das heißt aber, dass Leute, die halt dann immer diese Fehlhaltung haben, auch schneller dann irgendwie so Sachen wie Arthrose bekommen können. Und das finde ich halt super hilfreich, weil in meiner Familie ist Arthrose halt auch ein großes Thema. Mhm. Und wenn ich dann natürlich weiß, ach krass, ich stehe falsch, in Anführungsstrichen, also ne, die Verlagerung ist einfach von der Statik nicht richtig ausbalanciert und ich habe auch eine Bindegewebsschwäche und mangelnde Muskulatur, vielleicht sollte ich da jetzt langsam achtsamer werden und drauf gucken und entsprechend Übungen machen. Und habe halt auch gemerkt, dass Krafttraining zum Beispiel nicht so gut ist für meine Gelenke, sondern eher so Sachen wie Terrabänder. Mhm. Da kann ich tatsächlich besser mit umgehen, weil ich, wenn ich diese Langhantel stütze und hochpusche, ich habe so kaum Kraft in meinen Handgelenken. Und das kann halt auch für eine Hypermobilität sprechen. Mhm. Ich habe auch irgendwie immer gedacht, wieso kriege ich kein Gurkenglas auf?
Mhm. Okay, ja, interessant.
Ja, und da merke ich, das ist auch wieder komplexer, als ich dachte. Und ich habe nächste Woche mal wieder einen Arzttermin. Ich weiß gerade nicht, wie der Begriff heißt. Es ist eine Dame, die sich auf Venen spezialisiert hat. Also ich habe halt zu schwache Venenklappen. Und das führt ja dazu, also das Blut zirkuliert ja durch unseren Körper. Und ich habe halt abends immer so schwere Beine. Ich neige auch zu Krampfadern und zu Besenreisern. Und das Thromboserisiko ist ja bei den Leuten, die mit einer schwachen Venenklappenfunktion höher. Und das hängt aber auch, habe ich jetzt auch recherchiert, tatsächlich auch mit der Hypermobilität zusammen, weil das ist ja auch ein Bindegewebe. Mhm. Das ist so auch noch so ein Nebenprojekt neben meinem Darm gerade.
Ja.
Und da können halt Kompressionsstrümpfe zum Beispiel hilfreich sein. Das wollte ich jetzt mal abklären lassen, ob das nicht vielleicht ratsam ist, wenn ich den ganzen Tag sitze, ob ich nicht einfach mir eine schwarze Kompressionsleggings organisiere, um da halt abends nicht diese schweren Beine zu haben. Aber ich sitze halt auch so gerne auf meinen Beinen, aber das ist eigentlich auch nicht gut und klemme mir dann halt auch manchmal meine Körperteile ab.
Mhm.
Und wenn ich super angespannt bin, verknote ich mich noch mehr und schlafe auch mit diesen T-Rex-Armen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal in Social Media so als Gag irgendwie mal gesehen habt in irgendwelchen Videos. Also ich schlafe wirklich so richtig T-Rex-mäßig. Und wenn ich richtig überreizt bin und keine Gewichtsdecke habe, lege ich mich mit meinem Oberkörper auf meine Handgelenke und wache morgens auf und habe halt taube Hände. Und die werden die ganze Nacht nicht durchblutet. Und ich hatte halt in ganz stressigen Lebensphasen schon 3 Sehnenscheidenentzündungen. Und dann hieß es immer seitens des Orthopädens, logisch, ne, sie ist selbstständig, Tätowiererin, ja, das kommt von der Arbeit. Aber das war halt nicht der Schlüssel in diesem ganzen Ding. Aber es klang für mich erstmal schlüssig. Ja? Ich dachte mir, okay, ich arbeite viel mit den Händen, also wird das daher kommen. Ja. Hab das nie hinterfragt, weil ich mein Leben lang mit T-Rex-Armen schlafe. Das ist halt meine Wohlfühlpose.
Ich
habe auch ein Flamingo-Bein.
Ja.
Das ist auch. Ja, und verknote mich ein Leben lang und hab das nie hinterfragt, dass das vielleicht nicht so förderlich ist. Und wenn ihr dann noch davon ausgeht, dass ich eine zu schwache Venenklappen habe und dann noch meinen Körper abklemme, wird die Blutzirkulation halt noch mal durch mich bewusst abgeschnürt. Das ist ja noch ungesünder und kann dann Folgen haben wie Sehnenscheidenentzündung oder dass ich irgendwie Verspannung habe, weil Verspannung oder Sehnenscheidenentzündung ist ja auch dann die mangelnde Durchblutung und dass es da dann irgendwie dazu führt, dass der Part dann sich entzündet irgendwie. Da habe ich alles Mögliche schon ausprobiert. Ich könnte euch von Spritzen, Stoßwellentherapie, Eigenbluttherapie, Akupunktur, Physiotherapie, Massagen, Ich bin seit wirklich 2018 regelmäßig unterwegs. Rheuma wurde ausgeschlossen, Arthrose, Karpaltunnelsyndrom, also und jetzt am Ende war es halt dann die Hypermobilität. Ja.
Was mir jetzt gerade bei mir hängen geblieben ist, ich glaube, dass manche, die zuhören, sich auch denken, so what the fuck, deine Hand wird nicht durchblutet, Nerven und Blut sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe, ne? Also wenn es taub ist, dann sind einfach die Nerven, glaube ich, abgeklemmt, weil wenn das nicht mehr durchblutet, wird die Hand blau und abgestorben, wenn da kein Blut mehr drin wäre.
Ich habe immer ich habe immer kalte Füße und Hände. Oder liegt das an meinen Venenklappen vielleicht auch? Hatte ich auch.
Also dieses Kälte, ich glaube, das ist tatsächlich mit der Durchblutung. Aber das, wenn etwas kribbelt, das sind dann die Nerven.
Ah, aber ja, wie oft bin ich schon hingefallen, weil mein Fuß eingeschlafen ist, ne? Das.
Also ich habe das mit den Handgelenken auch, dass ich so schlafe. Und ich hatte eine Verletzung durch den Sport, weil ich irgendwie beim Trizeps trainieren, habe ich mich irgendwie verletzt im Handgelenk. Und da hatte der Arzt dann auch mein Handgelenk in der Hand und hat das so bewegt und meinte, so, ist aber ganz schön mobil. Da dachte ich mir so, auch okay, interessant, dass er das zumindest sieht, dass da mehr Bewegung ist, als da sein sollte bei meinen Händen. Ja, aber das ist tatsächlich bis auf jetzt meinen Nacken und dass ich mit Yoga und so ein bisschen vorsichtig sein muss, dass ich nicht durchdrücke, belastet es mich nicht so krass. Aber ich glaube, ich habe das auch nicht in dem Ausmaß wie du. Also mir wurde früher als Kind immer gesagt, ich bin so flexibel, weil ich so mein Bein hinter meinen Kopf machen konnte und sowas.
Ja, das war so ein Party-Gag.
Ja, ja. Ich weiß nicht.
Ja, aber ich hatte auch mal gelesen, dass das Verletzungsrisiko da erhöht ist, wenn man hypermobil ist. Kann aber auch die Unaufmerksamkeit einer ADHS sein. Und motorische Schwierigkeiten ist ja auch bei Neurodivergenz nicht selten. Also ich weiß manchmal nicht so ganz, wo ich mich im Raum befinde. Ich weiß nicht, ob ihr das auch alle so fühlt. Aber wenn ich zum Beispiel Hanteltraining mache und mein Partner steht neben mir, dann sage ich ihm immer, pass jetzt auf. Und dann sagt er, ich bin 3 Meter von dir weg. Echt? Und dann muss ich im Spiegel gucken, um das zu sehen, dass der Meter weit weg steht. Ich weiß, ich habe immer das Gefühl, ich bin riesig groß oder super klein. Das ist furchtbar.
Ja, ich kann das nachvollziehen.
Ja, also mal gucken, was da jetzt nächste Woche bei rauskommt. Also das ist so mein nächster verbindlicher Termin, der ansteht.
Okay. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum letzten Thema, oder?
Gerne.
Das wäre so das große Thema Herz-Kreislauf-System. Da habe ich ein bisschen was zu erzählen. Und zwar habe ich oft das Problem, dass mir wirklich schwarz vor Augen wird, wenn ich aufstehe. Dass ich das Gefühl habe, ich kipp um, dass ich grundsätzlich einen sehr niedrigen Blutdruck habe. Ich habe mir ein Blutdruckmessgerät geholt und dann sehe ich halt jedes Mal, okay, der ist ganz schön niedrig. Und hatte dann auch bei meiner Hausarztpraxis so einen Test gemacht, wo sowas, was sich POTS nennt, POTS, posturales orthostatisches Tachykardie-Syndrom genannt, wo das halt eben ja ausgeschlossen oder bestätigt werden konnte. Im Endeffekt liegst du und stehst dann sehr schnell auf und währenddessen wird dein Blutdruck gemessen und dein Puls gemessen. Das kennzeichnet sich dann dadurch, dass du einen sehr starken Pulsanstieg hast, wenn du aufstehst, aber der Blutdruck sich nicht entsprechend mit anpasst und dir deswegen schwindelig wird. Also bei mir ist aufgefallen, dass mein Blutdruck sehr niedrig ist, aber es war jetzt nicht in dem Rahmen, dass man jetzt sagen könnte, ich habe das. Aber ich weiß, dass POTS gerade auch bei autistischen Menschen sehr oft auch mit dabei ist. Trotzdem habe ich einen sehr niedrigen Blutdruck und irgendwas ist bei mir mit der Regulation von meinem Blutdruck und Herzschlag manchmal komisch. Ich habe so ein Herzstolper, habe auch nächste Woche einen Termin beim Kardiologen, weil ich mir denke, was soll das? Also es stolpert und dann fühle ich mich nicht gut und teilweise ist mein Puls dann sehr hoch abends und ich verstehe nicht warum, aber sonst ist der sehr niedrig. Also irgendwas ist da auch komisch reguliert, wobei ich auch da jetzt gemerkt habe, durch meine Ernährungsumstellung ist es besser geworden. Also immer wenn ich dann halt dieses Tief hatte, wo ich denke, dass es von dem krassen Blutzuckerabfall kommt, also wenn ich zum Beispiel, weiß ich nicht, ein Teilchen oder ein Stück Kuchen gegessen habe, dann habe ich mich eine Stunde danach oft sehr schlecht gefühlt. Und das waren dann aber auch die Momente zum Beispiel, wo ich dann eher mal Schwindel hatte, mir schwarz vor Augen war und ich so Herzklopfen hatte, dass da irgendwie ein Zusammenhang besteht. Ich weiß nicht, ob das wissenschaftlich haltbar ist, das ist auf jeden Fall meine Beobachtung. So, ich führe über alles mögliche Tabellen und so, damit ich mir selbst helfen kann, weil ich oft das Gefühl habe, wenn du mit diesen komplexen Themen zu einer Fachkraft gehst, die haben oft halt nicht die Kapazitäten, sich da irgendwie reinzudenken und oft auch nicht vielleicht das Wissen, wie Dinge zusammenhängen. Und da ist man sehr auf sich allein gestellt und muss schon mit sehr konkreten Ideen zur Praxis kommen, muss für sich einstehen. Wie zum Beispiel bei mir, dass ich gesagt habe, ich glaube, irgendwas ist mit Kohlenhydraten. Wenn ich das esse, geht es mir danach echt nicht gut. So, und dann herauszufinden, okay, da ist wirklich was. Und dir, das wäre jetzt die Empfehlung für dich, damit es dir da halt besser geht. Ja, Herz-Kreislauf-System auf jeden Fall ist belastend. Auch teilweise beim Sport, wenn einem dann schwarz vor Augen wird so und schwindelig wird und so. Das macht halt schon manchmal auch echt Angst, muss ich sagen.
Ach voll, klar. Da kann ich tatsächlich gar nicht so wirklich viel teilen. Also ich weiß nur, dass ich einen niedrigen Blutdruck habe und dass mein Puls und Herzschlag schon sehr hoch ist. Aber ich jetzt auch gerade gar nicht weiß, was so wirklich mein Ruhepuls ist. Durchs Medikament war der ja natürlich wesentlich höher. Ja. Aber bin immer noch nicht an dem Punkt, dass ich mit der Veränderung eines Smartwatch in mein Leben zu integrieren. An dem Punkt bin ich leider immer noch nicht angekommen. Ich habe sie hier liegen, aber vielleicht habe ich auch ein bisschen Angst, die Dokumentation, weil man kriegt ja auch ein bisschen Alarm, ne, wenn er immer zu hoch ist. Mhm. Das ist noch nicht so weit bei mir, weil ich auch Herzrasen und so, das kenne ich tatsächlich gar nicht, auch als ich viel Koffein konsumiert habe.
Sehr froh.
Ich spüre mein Herz gar nicht wirklich.
Krass, ich spüre das die ganze Zeit bis zum Hals.
Ach, spannend.
Ein richtig ekliges Gefühl, also, finde ich.
Also nicht, dass ich denke, dass ich nicht mehr hier unter den Lebenden bin. Also manchmal gucke ich einfach so, weil ich ihn nicht spüre. Ne? Aber dann denke ich mir so, wow, ey, mein Herz ist gerade wieder am Losballern. Mhm. Aber ich glaube, der ist schon auffällig hoch. Das sollte man ja dann eigentlich auch mal testen.
Ja, ja, bei mir ist es halt grundsätzlich, also ich trage halt immer eine Smartwatch, die alles Mögliche halt misst. Und bei mir ist dann halt mein Ruhepuls bei, weiß ich nicht, um die 50 nachts. Also schon recht niedrig. Aber ja, halt, ich mache ja auch viel Sport und ich denke, das wird auch daher kommen. Aber trotzdem ist es dann halt komisch, wenn ich dann was gegessen habe oder so und trotzdem nur liege und nichts mache und der Puls dann irgendwie so bei 100 ballert. So, und ich mich aber auch körperlich nicht wohlfühle und halt merke, mir schlägt das Herz bis zum Hals.
Ach, voll, ja klar.
Und das ist einfach kein schönes Gefühl. Aber man hat jetzt tatsächlich auch festgestellt, dass ich irgendwie irgendwelche Runs habe oder so. Deswegen bin ich ja beim Kardiologen. Ich hatte ein Langzeit-EKG gemacht. Und da habe ich wirklich gemerkt, wie es gepoltert hat. Und das habe ich mir dann auch aufgeschrieben. Ich musste Protokoll führen. Und das waren auch tatsächlich die Zeiten, wo dann dieser Run festgestellt wurde. Das sind dann irgendwie extra Herzschläge, die eigentlich nicht da sein sollten. Fragt mich nicht. Auf jeden Fall wurde das mehrfach gemessen in diesem Zeitabschnitt, wo ich das getragen habe. Und ich bin gespannt, was das jetzt sein kann. Aber es ist wahrscheinlich, hat nichts mit den anderen Dingen zu tun, kann ich mir vorstellen. Aber mit dem ADHS-Medikament stimme ich dir zu. Das ist auch mit einer der Gründe, warum ich es abgesetzt habe. Ich nehme es jetzt auch schon seit einem Dreivierteljahr gar nicht mehr so, weil ich, mein Puls ist viel höher, meine Stressantwort ist höher, ich schwitze mehr. Das ist vielleicht auch noch so ein Thema. Also ich habe schon mehr, ich schwitze viel mehr als andere Menschen. Da war ich schon als Kind in Behandlung für mit den Handflächen und so. Und ich denke, das hängt auch mit Nervensystem und sowas zusammen. Ja.
Und wenn man ja eh auch vielleicht teils Schwierigkeiten hat mit Ängsten oder mit Panikattacken, ne? Und wenn dann irgendwie so dieses Gefühl, also wie gesagt, ich habe gar keinen Bezug irgendwie zu meinem Herzen, also so, dass ich das spüre, aber das kann ja auch Dinge auch wirklich dann nochmal befeuern.
Das, ne, befeuert sich alles gegenseitig, glaube ich. Das ist, ja, hängt einfach so zusammen.
Ja. Sehr komplexe Themen und Inhalte.
Voll.
Und viel Input. Also auch für mich. Also, wie gesagt, manche Bereiche konnte ich ja dann doch, also sind ja auch neu gewesen heute. Mm.
Ja, also ich glaube, bei diesem Pods da, wenn ihr euch da noch mal ein bisschen einlesen wollt, was kann man da machen? Also ich versuche immer so ein bisschen Hilfestellung mitzugeben. Also ich glaube, bei vielen wird dann empfohlen, dass sie halt mehr Salz zu sich nehmen, so, und halt auch viel trinken und Bewegung und sowas. Aber ja, und halt auch Training, ne? So.
Cardio meinst du?
Nee, nicht grundsätzlich halt. Die Muskeln einfach zu stärken. Aber wahrscheinlich auch, weil das teilweise auch zusammenhängt mit EDS. Ja, also vieles kommt halt einfach zusammen. Und ich freue mich auf jeden Fall auf den Austausch auf unserem Instagram-Account, wo wir dann einfach vielleicht mal mit anderen Menschen uns da kurz schließen können, was vielleicht geholfen hat und wo man dran ist, welche Experten oder Expertinnen es gibt, dass man da eventuell irgendwie auch mal ein bisschen besseren Austausch und Versorgung auch einfach hat.
Ja, das wäre ja super spannend, ne? Also ob dann das Fachpersonal sich dann auch noch mal mit dem Vermerk Neurodivergenz auskennt. Ne? Also ich suche ja auch derzeit eine neue Gynäkologenpraxis, wo ich mir dann nicht ständig, also die gute Dame hat mir ja schon zweimal irgendwie meine Autismusdiagnose. Also, nee, anders. Ich hatte den Verdacht ausgesprochen mal in ihrer Gegenwart, weil sie halt mir mal wieder einen Vortrag gehalten hat. Ich selbstständige Person sollte doch mehr auf mein Stresslevel achten und wollte mich dann erklären und mit dem Autismusverdacht. Aber das passte gar nicht. Mhm. Und ich fühle mich da halt einfach nicht mehr wohl. Ich ziehe das jetzt durch mit dem HPV-Abstrich jetzt nochmal im September bei ihr. Weil da sollte die Prio drauf liegen, dass das einfach nochmal durchgecheckt wird. Aber langfristig möchte ich da auch irgendwie eine feinfühligere Praxis. Und das finde ich halt super schwer.
Ja.
Also, weil wir ja heute auch einfach gezeigt haben, wie komplex das alles mit einer Neurodivergenz einhergehen kann.
Ja.
Nicht muss, ne?
Voll. Ja, ich denke, das ist ein sehr komplexes Thema. Ich hatte da auch noch mal was rausgesucht. Wir hatten in der autistischen Burnout-Folge ja auch schon mal was verlinkt von der Seite, wo es darum geht, einen autistischen Burnout zu erkennen, woher kommt der und so. Und das ist so, sage ich mal, der Overlap von Autismus. Und ich glaube, ME/CFS war das, also myalgische Enzephalitis, Chronic Fatigue Syndrome, also diese chronische Erschöpfung, wo es auch Überschneidungen gibt in den einzelnen Dingen, weil zum Beispiel sowas wie POTS oder MCAS oder so kann es eben auch bei dieser chronischen Erschöpfung geben. Und da wird sehr viel darüber geredet, was halt bei welchem da sein kann, weil das war auch was ich für mich überlegt habe. Kann das der Grund sein, warum ich mich so erschöpft fühle? Vor allem, weil das in den letzten Jahren war, nach Infektionen, die ich hatte. Aber ich finde, es ist manchmal sehr schwer, das so auseinander zu dröseln und zu sagen, das kommt daher, das kommt daher. Manchmal braucht man es vielleicht auch einfach nicht unbedingt ganz genau wissen, weil es so, wie du schon sagst, es ist halt ganzheitlich. Und ich glaube, zum Beispiel sowas wie unser Nervensystem zu beruhigen, kann in jeder Art helfen, egal was für eine Diagnose das jetzt ist, weil das, denke ich, auf viele Dinge Einfluss hat. So.
Voll, also da braucht man ja auch keine Diagnose für. Ich glaube,
nee, eben.
Der Großteil der Gesellschaft ist einfach gestresst und überreizt. Also,
total, ja.
Und da sind wir wieder bei dem Thema Achtsamkeit und alles. Ja. Also, ja.
Ja.
Also ich bin auch mittlerweile der Meinung, also es ist hilfreich, dann vielleicht, deswegen habe ich jetzt zum Beispiel meine Hypermobilität auch noch nicht so krass abchecken lassen. Also ich habe auch schon auch in Social Media Kommentare bekommen, hast du das und das schon abgeklopft? Aber ich glaube, ich habe genug Baustellen. Also ich glaube, es ist
kostet doch immer so viel Energie.
Ja, und es ist schon hilfreich, dann jetzt zum Beispiel das zu wissen. Ah, okay. Ich suche jetzt bei YouTube gezielt Übungen mal für Hypermobilität so raus und probiere das erstmal aus, weil meine Beschwerden sind jetzt nicht so schlimm, dass ich sage, okay, es geht gerade nicht anders. Anders war das jetzt bei meinen Darmproblemen. Also ich glaube, da sollte man auch so ein bisschen seine eigenen Prioritäten und sein eigenes Tempo auch definieren, weil sonst übernehmen wir uns alle wieder. Weil es muss nicht alles immer, finde ich, offiziell eine Diagnose haben. Du kannst ja mittlerweile alles dir diagnostizieren lassen. Genau.
Ja, okay. Ich fürchte, das Problem ist aber auch, dass das auch wieder, also wenn man jetzt Termine macht, man läuft ja auch immer wieder Gefahr, nicht ernst genommen zu werden. Und das ist auch mal teilweise so frustrierend, kostet so viel Kraft. Also sich selbst so zu offenbaren, einer neuen Fachkraft und dann wieder nicht ernst genommen zu werden. Also bei mir führt das dann meistens auch dazu, in einigen Bereichen, dass ich einfach für mich ausprobiere und Dinge erschließe, weil ich mir denke, irgendwie habe ich das Gefühl, man weiß mir auch nicht wirklich weiterzuhelfen. Zum Beispiel bin ich bei meiner Ärztin und sage, ich bin mega erschöpft, ich habe vielleicht 2 nutzbare Stunden am Tag und bin so fertig. Ich weiß nicht, was es ist. Ja, wir machen mal einen Eisentest, wir schauen mal Schilddrüse, aber sonst.
Wow, ja.
Ja, also ich muss. Du musst dich halt hinterherhängen hinter deine eigene Gesundheit, sonst macht es einfach niemand für dich. Man muss persistent bleiben, vor allem als Frau in diesem System. Es ist einfach so.
Es ist leider auch so mein Fazit, also dass die wenigsten Fachpersonen mir also wirklich hilfreiche Impulse gegeben haben, sondern einfach Dinge ausgeschlossen haben oder bestätigt haben. Aber ich musste dann schon gezielt sagen, ich vermute das und das.
Ja.
Das finde ich eigentlich so schade, weil das ist ja eigentlich nicht unser Aufgabenbereich. Aber ich war vielleicht auch ein bisschen naiv, so dass ich dachte, ach, das ist ja ein Arzt oder eine Ärztin, die wissen ja alles, aber das, ich glaube, wir haben ja heute wieder in der Folge gemerkt, das ist so komplex, dass vielleicht ist da meine Erwartung auch zu hoch gewesen. Ich weiß es nicht. Oder mein Anspruch, aber ja.
Ja, ich kann das nachvollziehen. Also du hast ja auch gesagt, du hattest schon Magenspiegelung und Darmspiegelung und so. Das hatte ich, als ich angefangen habe, mit diesen Unverträglichkeiten da herauszufinden, woran liegt das vor zwei, drei Jahren hatte ich das auch. Und dann hieß es, ja, das sieht alles gut aus, das sieht alles gut aus, da ist nichts, ja, dann ist es wohl Reizdarm. Und dann wurde ich damit irgendwie alleine gelassen und denkst dir auch so, ja, mir geht's scheiße, ich bin nicht ohne Grund hier. Mir macht das auch keinen Spaß, mir irgendwas in den Arsch schieben zu lassen oder in den Mund schieben zu lassen. Aber ich lasse es halt machen, damit ich weiß, damit es mir besser geht. Aber du hilfst mir hier absolut nicht weiter.
Überhaupt nicht, ja.
Und ich denke mir, okay, ihr seid eine spezialisierte Klinik dafür. Warum schaut ihr nicht mal weiter, was es sein kann? So, also da werde ich auch ein bisschen sauer einfach, weil ich mir denke, irgendwie, da ist ja eine Leidensgeschichte dahinter. Du wartest Monate auf den Termin, bist in der Zeit vielleicht nicht mehr arbeitsfähig und du wirst halt blockiert und dann hast du nicht mehr die Hilfe, die du brauchst. So, ne?
Ja, und das Ganze kannst du ja auch auf mentale Gesundheit runtermünzen.
Also voll.
Wahrscheinlich die meisten von uns haben ja schon vielleicht Berührungspunkte gehabt mit vermeintlichem Fachpersonal und mussten sich erklären und haben dann vielleicht keine Diagnose erhalten oder sind jetzt auf einer Warteliste und sind unter Anspannung und Ängsten, dass sie nicht ernst genommen werden oder der Verdacht halt denen abgesprochen wird. Ne? Also da haben wir ja auch schon, vor allem bei unserer Autismus-Spurensuche, auch schon Negativ-Erfahrungen machen müssen. Ne?
Voll.
Das ist ja die Schwierigkeit einfach in allem, ja.
Im ganzen System, ja. Und das Problem ist halt, klar, es sind natürlich viele Menschen, die Hilfe suchen und das Fachpersonal ist rar in allen möglichen Bereichen, ob es jetzt mentale Gesundheit ist oder irgendwelche spezialisierten Arztkliniken und so weiter. Aber trotzdem darf man nicht vergessen, diese Menschen, die da auf die Hilfe warten, die warten da monatelang und das sind halt einfach Existenzen, die gefährdet werden, weil den meisten geht es vielleicht so schlecht, dass sie nicht arbeiten können. Den meisten geht es so schlecht, dass sie vielleicht auch Gedanken darüber haben, ihr eigenes Leben zu beenden und so. Und das ist halt einfach ein großes Problem. Also ich merke das ja jetzt so für mich. Ich wusste, okay, ich habe jetzt ein paar Monate. Ich muss irgendwie gucken, dass ich in diesen paar Monaten so viel ausprobiere, wie geht, damit ich für diese Ausbildung fit bin, weil da hängt halt dann auch meine Zukunft von ab und sowieso das Finanzielle und sowas. Und es macht natürlich auch Angst, so Existenzängste zu haben, die eben mit der Gesundheit zusammenhängen.
Ja.
Ja, und weil so, wenn du 2 Stunden am Tag hast, die du aktiv nutzen kannst und sonst super fertig bist, keinen klaren Gedanken fasst, wie soll ich denn da was lernen und mich konzentrieren und arbeiten? Mhm. Also wie? So, ich bin froh, dass ich jetzt schon mal ein ganzes Stück weiter bin und da sehr positiv mittlerweile gucke. Und das ist zum Beispiel was, glaube ich, hätte ich gar nicht erwähnt, so dieser Brain Fog hat sich ein bisschen gelöst, dadurch, dass ich zum Beispiel jetzt mit der Ernährung so angepasst habe, dass ich auf einmal das Gefühl habe, ich gucke viel positiver in die Zukunft und dass so wie so ein Nebel weg ist. Ja, das fand ich sehr spannend und das werde ich weiter beobachten.
Ach, schön. Das freut mich. Ja.
Ja, es muss mal was passieren.
Ja. Hast du ein Fazit? Sollen wir noch ein Fazit ziehen?
Ja, ich glaube, wir haben eigentlich jetzt das eigentlich schon ganz gut zusammengefasst, das Problem auch in unserem System. Ich meine, wir haben Vorteile hier in Deutschland, aber es sind doch viele Punkte, an denen man arbeiten könnte. Ich würde mich auf jeden Fall über Austausch freuen auf Social Media.
Ja. Auf jeden Fall. Genau, ihr könnt uns dann super gerne nämlich auf unserem Instagram-Account pingpongadhs, den verlinken wir euch auch gerne hier in den Shownotes, könnt ihr uns auch jederzeit Feedback schreiben, Fragen oder auch Themenwünsche für künftige Folgen. Und wir werden dann halt auch entsprechend zu dieser Themenreihe auch einige Beiträge teilen. Da wollen wir dann halt eben diese Plattform schaffen. Und dann würde ich sagen, das war's auch. Heute mit
XXL-Folge.
Ja. Danke fürs Zuhören und danke für eure Ausdauer. Wenn euch die Episode und generell Pingpong gefallen hat, dann lasst uns doch super gerne auch eine Bewertung hier, egal ob du gerade bei Spotify bist oder bei Apple Podcast. Das hilft uns ungemein, wenn ihr uns eine 5-Sterne-Bewertung hier hinterlassen könnt, weil dann sehen uns einfach auch viel mehr Menschen, die sich halt auch vielleicht gerade auf einer Spurensuche befinden. Und es ist ja auch einfach das größte Kompliment so für unsere Arbeit hier.
Voll. Ja, und damit wünschen wir euch noch einen
wunderschönen Tag
noch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.